Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 33. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird unser Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, hast du die Olympia-Blues schon überstanden? Bist du aus der Winterdepression gut rausgekommen? Ist die Winterdepression auf Malle eigentlich ausgeprägt? Oder ist das, weil in Berlin hat man, glaube ich, immer ausgeprägte Winterdepressionen, ne? Habe ich mir zumindest mal sagen lassen. Hast du das jetzt, wo du auf Malle bist, komplett abgelegt? Bist du jetzt einfach in den Wintermonaten ein anderer Mensch oder wie ist das?
Tatsächlich ist es ein bisschen kurios. Ich kann es kurz zusammenpacken. Also ich habe es auch mitbekommen. Also das war der nasseste Winter, den die Balearen seit Wetteraufzeichnung wahrgenommen haben. Und ich kriege das natürlich ab. Also mir erzählt man, seitdem ich hier bin, ab letzten Februar, erzählt man mir, oh, das ist aber schade, das war leider der nasseste Frühling seit Wetteraufzeichnung. Oh, das ist aber schade, das war der heißeste Sommer seit Wetteraufzeichnung. Ah, das ist aber schade, das war der kürzeste Herbst. Also leider regnet es jetzt schon wieder. Und jetzt war es der nasseste Winter. Also ich will mich jetzt nicht auf mal übers Wetter beschweren, aber ich kann sagen, jetzt so ungefähr fängt so ein bisschen an, dass irgendwie so der Frühling aufbricht. Und hier in Berlin war das ja eigentlich ein interessanter Winter. Das war ja wunderschön, alles weiß und kühl und also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt viel besser war, hier mit dem Regenschirm durch die Gegend zu laufen. Jedenfalls ist heute Tag der Balearen. Die Spanier, die feiern ja, weißt du, es ist irgendwie zwei Wochen lang irgendeine Fiesta, dann ist eine Woche lang Pause, wo die Leute ausnüchtern und dann wird wieder irgendein anderer Heiliger gefeiert und jetzt sind das halt so Tag der Balearen. Das ist so die größte Nummer, die es gibt. Da sind irgendwie die ganzen Gassen hier sind voll gebaut mit irgendwelchen Ständen und ich glaube, das wird ein wilder Abend. Ich muss mich ein bisschen unter Kontrolle halten, weil morgen Abend nehmen wir ja wieder Hawkeye auf und deshalb ist es schwierig. Und ich habe noch dazu einen alkoholfreien Monat hinter mir und da hat sich einiges aufgestaut, aber so schwierig ist es nicht.
Ich muss so lachen, weil ich habe das Gefühl, so in jedem dritten oder vierten Intro oder sowas reden wir irgendwie darüber, was gerade auf Malle für irgendeine Festivität ist, die du miterlebst.
Schon,
aber
ne?
Was viele Leute ja nicht wissen, wir reden noch viel häufiger drüber, aber wir nehmen es nicht jedes Mal mit in die Folge. Ja, spannend. Gut. Aber abgesehen von balearischen Festivitäten haben wir heute für euch gar nicht so wahnsinnig viele News tatsächlich. Aber zumindest über die neue IFF-Eventstruktur müssen wir ein weiteres Mal sprechen, weil sie jetzt auch zumindest final beschlossen worden ist. Dann haben wir wie immer WhatsApp-Bundesliga für euch. Die Bundesligen biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein Richtung Playoffs. Wir haben Regeländerungen für euch. Und zwar hat mir, ich glaube, Jan Hoffmann war das. Shoutout an Jan Hoffmann. Hat mir mal gesagt, als ich glaube, meinen ersten Schiri-Kurs tatsächlich bei ihm gemacht habe, hat er mir gesagt, dieses Jahr, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, aber dieses Jahr ist ein Regeljahr und es gibt umfangreiche Regeländerungen und sowas. Und alle vier Jahre wird ja das Regelwerk durch die IFF angepasst. Und 2026 ist ein Regeljahr. Das heißt, wir werden über die Regeländerungen sprechen, die mittlerweile beschlossen worden sind. Und dann haben wir noch unser zweites Teil vom Europafenster für euch und sprechen über Tschechien und die Schweiz. Unsere News-Rubrik für heute ist so kurz wie seit langem nicht mehr. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ob jetzt kalte Jahreszeit. Keiner hat Lust, gerade irgendwie Sachen zu verkünden. Das kommt alles falsch an. Nee, ich weiß nicht, woran es liegt. Es könnte ein bisschen ein selbstgemachtes Problem sein, weil ich glaube, dass wir viele andere Dinge, die wir normalerweise als News abgestempelt hätten, heute so ein bisschen in den anderen Themenblöcken verbraten. Deshalb, wie gesagt, die News-Rubrik an sich einigermaßen kurz, aber trotzdem auch ein Kracher zumindest nochmal dabei. Kommen wir gleich zu. Zuerst muss man aber einmal kurz ansprechen, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass die deutschen Herren bei ihrer WM-Quali sind, beziehungsweise sein werden in Lettland. Und die deutschen U19-Damen ihre WM-Quali spielen in Berlin. Dass beide Teams sich qualifiziert haben. Also Job well done. Gerade bei der Herren-WM Quali bin ich jetzt im Nachgang immer noch genauso frustriert, wie ich vorher war. Also wir hatten ja drüber gesprochen, dass ich nicht verstanden habe, wer sich qualifiziert und wer nicht. Und ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hattest, Jan, weil es gab da so die ein oder andere krasse Überraschung. Ich glaube, Estland hat unentschieden gespielt gegen Italien, wo ich mir schon direkt nicht so sicher war, oh, könnte das irgendwie eine Bedeutung haben mit Tordifferenz und so weiter und so fort. Und dann hat Norwegen verloren. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, gegen wen. Ich glaube, gegen Slowenien oder sowas.
Ja, die Slowenien hatten eine Hammer-Quali gespielt.
Ja, genau. Gegen Slowenien haben sie verloren. Und dann dachte ich auch so, ach krass, bedeutet das jetzt, dass Norwegen raus ist? Haben sie einfach keine Chance mehr? Und dann habe ich irgendwie 2 Tage später auf Instagram gesehen, ja, nee, Norwegen ist qualifiziert, weil es gab da noch so eine Regel, irgendwie so der beste Gruppendritte über 3 Gruppen, keine Ahnung. Also, hä? Ich hatte das Gefühl, wir hatten endlich mal, weil bei diesen ganzen WM-Quali-Geschichten wird ja immer bemängelt, dass es nicht genug Überraschungen gibt und dass immer die Favoriten die anderen wegschießen und irgendwie, ich glaube, die Schweden haben wieder 2 Spiele 50-0 gewonnen gegen, weiß ich nicht, Liechtenstein und noch irgendjemanden, Luxemburg oder so. Und dann dachte ich mal, boah, wir sind endlich mal an dem Punkt, wo es eine Überraschung geben wird. Und dann war es so, ja, nö, also nee, eigentlich war es egal. Eigentlich ist Norwegen trotzdem dabei. Naja, fand ich, also freut mich natürlich für Norwegen. Wäre ein bisschen komisch gewesen, die nicht bei der WM zu haben. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen merkwürdig, wie sie dann doch noch irgendwie durchgekommen sind. Ich habe das Quali-System bis zum Ende nicht verstanden, muss ich zugeben. Aber naja. Es gab keine Überraschung. Deutschland ist dabei, sehr gut. Es gab eine Überraschung. Norwegen hat verloren, sind trotzdem dabei, ist egal. Was vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch überraschend ist oder nicht, aber die Letten haben mal wieder gegen die Schweiz gewonnen.
Ja, aber ich glaube nach Verlängerung, ne? Also,
ja, wie immer.
Ja, wie immer. Ja, so können sie es.
Ich glaube, es ist auch meistens Penalty-Schießen oder Verlängerung gewesen zuletzt, oder?
Ja.
Naja. Also, das zum Thema WM-Quali.
Ja, und ich ergänze vielleicht zu diesem Nachwuchsblock, weil die U19-Damen haben sich ja qualifiziert, wie gesagt. Und jetzt ist auch klar, wofür? Weil 2027 werden die U19-Weltmeisterschaften der Herren in Riga stattfinden, vom 17. bis 21. Februar und die der Damen vom 19. bis 23. Mai 2027. Seit wann ist eigentlich diese Kumulierung dieser beiden Events in einem Jahr so angesetzt? War das nicht immer versetzt?
Ja, du hast recht. Es ist immer versetzt. Es wird auch weiterhin versetzt bleiben. Die ändern irgendwas an den Jahrgängen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, woran das liegt. Also bei meiner ersten 19 WM waren unsere Jahrgänge war 2002, war der alte Jahrgang, 2003 war der junge Jahrgang. So. Und dann im nächsten Jahr U19-Damen-WM war der alte Jahrgang 2003 und der junge Jahrgang war 2004. So. Und irgendwas haben sie daran geändert. Ich bin ehrlich gesagt einigermaßen uninformiert. Ich glaube, es wird so sein, du hast recht, dass im nächsten Jahr 2 U19-Weltmeisterschaften sind. Und ab dann ist es trotzdem wieder nur eine pro Jahr. Sie ziehen das Ding ja nach vorne. Daran liegt das. Also die ist ja sonst immer im Ende April bzw. Anfang Mai gewesen. Was, glaube ich, gerade für die Top-Nationen ein Problem war. Weil für die ist das völlig tote Zeit. In Deutschland liegt das ja quasi noch mehr oder weniger in der Saison teilweise. Dieses Jahr sogar voll in der Saison, weil die geht ja bis 31. Mai zum Beispiel bei den Herren jetzt. Aber die ganzen Superfinals und so sind ja alle so spätestens Mitte April normalerweise. Von daher liegt das, glaube ich, vor allem daran, dass sie nach vorne ziehen. Es wird jetzt immer im Februar sein. Ja, und ich habe damit was zu tun. Also damit hat es zu tun. Ich habe, wie gesagt, die exakten Hintergrundinfos nicht parat. Ich würde sagen, das schieben wir in der nächsten Folge noch einmal nach.
Ja, also kurz gesagt, für die Jungs wird es ein bisschen günstiger. In Riga ist, glaube ich, das alkoholfreie Bier etwas billiger als für die Damen, die in der Schweiz leider aufschlagen müssen. Das ist dann halt immer so das Pech, wenn es einen erwischt. Es könnte ja auch ein kleines bisschen mit dem dritten Punkt zusammenhängen, den wir in die News gepackt haben. Und zwar hat die IFF, und wir haben es ja schon so ein bisschen aufgewärmt vor ein paar Wochen, weil es ja so ein Projekt war, das schon vorangekündigt wurde. Und zwar hat die IFF einen neuen Event-Modus vorgestellt. Und im Grunde ist es, ja, ich würde sagen, so die größte strukturelle Revolution im internationalen Floorball seit vielen, vielen Jahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das eigentlich mit nichts anderem vergleichen, weil normalerweise gab es Änderungen immer nur so punktuell. Und jetzt ist es ein ganz großes Ding. Und zwar heißt dieser Prozess 7-Event-Structure. Und was er bedeutet, ist Folgendes. Also eingeführt wird er bei den Damen ab 2028, bei den Männern ab 2029. Und der Grund, warum man diese ganzen Eventstruktur neu aufsetzen wollte, offiziell laut Weltverband, ist, dass es einerseits diese hohen Ergebnisse nicht mehr gibt, die wir aus den Qualifikationen kennen. Ich beschreibe das jetzt mal sehr objektiv und schimpfen und ragen können wir dann natürlich danach, weil das ist ja unser Lieblingshobby. Das nächste war, dass eben es keine überflüssigen Spiele gibt, wie man das so ein bisschen aus den Qualis kennt. Also dass im Grunde alles auf irgendeine Art von Trophäe hinarbeitet. Und auch um bei den etwas kleineren Ländern, da würde ich vielleicht sogar gar nicht so sehr die Länder aus der zweiten Reihe wie Deutschland und Slowakei und Co. nehmen, sondern eher so aus der dritten Reihe, also die es auch mal zu den größeren Events schaffen, dass man denen halt die Reisekosten ein bisschen reduziert. Weil wenn, ich sage jetzt mal, Thailand jedes Jahr irgendwie zu einer Damen- und Herren-WM fahren muss und dann noch irgendwie will man sie ja in die Nachwuchswettbewerbe reinquetschen, dann wird es natürlich teuer, wenn die nicht die Ressourcen haben, die es in Europa gibt. Was bedeutet das? Die IFF hat sich entschieden, dass die Weltmeisterschaften nur noch alle 4 Jahre stattfinden, nicht mehr alle 2. Stattdessen gibt es in den jeweils anderen Jahren kontinentale Wettbewerbe, also die Europameisterschaften. Dazu gibt es zusätzlich eine Trophy. Diese Trophy ist eine Art Turnierserie für Länder aus der zweiten Reihe, also nicht für die Top-Nation, sondern für die Länder aus der zweiten Reihe, wo sie einerseits was gewinnen können am Ende, ne? Sie sind dann halt Trophysieger und gleichzeitig funktioniert es als so eine Art Qualifikationsprozess für die Weltmeisterschaft. Und dann gibt es noch zusätzlich die sogenannte Continental Challenge. Und das sind dann wieder nochmal so Unterturniere unter diesen kontinentalen Trophies, wo dann Länder untereinander spielen, die sich nicht qualifiziert haben für die größeren Turniere. Es gibt auch neue Termine, also die Erwachsenen-Events finden jetzt nicht mehr wie üblich im Dezember statt, sondern in der ersten Hälfte bzw. Mitte November und die Nachwuchsturniere finden im Februar statt, so wie wir es im Grunde schon nächstes Jahr mit den Herren haben und nicht mehr im Mai. Im Mai war natürlich immer das Problem, dass sehr oft im Grunde global im Mai sehr oft Abschlussprüfungen sind, Abis und Co. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema, gerade in dem Nachwuchsbereich im U19. Um es jetzt auf irgendwas runterzukochen, ich fange ganz überraschend mit den positiven Aspekten an. Also zumindest so die Idee, die dahinter steckt. Die eine ist ja, die IFF und ebenso die Nationen, die das Ganze irgendwie stützen und stemmen, sollen mehr Ressourcen haben, sich auf Events vorzubereiten und diese Events besser umzusetzen. Also es ist natürlich anstrengend, wenn man jedes Jahr irgendwo eine Weltmeisterschaft ausrichten muss. Mit jedes Jahr meine ich eben Damen, Herren. Und wir sehen dann, was passiert. Die Schweden, die es nicht geschissen kriegen, ein ordentliches Turnier abzuwickeln. Und im Grunde hast du 2 Länder mit der Schweiz und mit Tschechien, die einigermaßen imstande sind, regelmäßig ordentliche Turniere zu veranstalten. Der Rest ist eine Katastrophe. Das weiß die IFF, spricht es aber so nicht aus. Man kann das so ein bisschen schöner verpacken. Deshalb hat man es so ein bisschen runter reduziert. Und das andere ist, was man einigermaßen auch noch positiv hervorheben muss, es gibt noch eine neue Regelung und zwar dürfen Weltmeisterschaften und gerade diese Kontinentalwettbewerbe, also EM, Nordamerikameisterschaft, Südamerikameisterschaft und so weiter und so fort, dürfen die von mehreren Nationen gemeinsam ausgerichtet werden. Es überrascht mich ein bisschen, dass man das so hervorheben musste. Ich glaube, hätte Tschechien gesagt, wir hosten jetzt eine Weltmeisterschaft und wir holen Deutschland dazu, damit die deutschen Spiele irgendwo in Leipzig gegen Schweden abgehalten werden können, hätte wahrscheinlich niemand Nein gesagt. Aber man muss dem Ganzen ja irgendwie so ein positives Framing geben. Also das wird nochmal hervorgehoben. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch etwas ist, was man, obwohl ich überhaupt nicht Freund dieser ganzen Fußball-Weltmeisterschaften bin, die irgendwie in 5 Ländern ausgetragen werden müssen, weil es halt so groß geworden ist. Das ist natürlich totaler Unsinn, aber im Floorball ist tatsächlich hilfreich, weil man stelle sich vor, wie gesagt, WM in Tschechien oder WM in der Schweiz und dann werden Gruppenspiele beispielsweise des deutschen Teams irgendwo in Deutschland ausgetragen, dann hat das natürlich schon Potenzial, was auszurichten, vor allem, weil Deutschland wahrscheinlich nicht die ganze WM stemmen könnte, aber so kann man daran partizipieren und man kann davon profitieren. Das hier ist so das positive Framing, jetzt so ein bisschen ins Neutrale. Also für mich persönlich fühlt es sich an, als würde die IFF sagen, das ist für uns alles viel, viel zu viel und offensichtlich kriegen wir es nicht gebacken, das alles ordentlich zu betreuen und die Events hochwertig zu stemmen. Deshalb reduzieren wir im Grunde den Aufwand und versuchen so qualitativ hochwertiger zu funktionieren. Das mag meiner Meinung nach korrekt sein. Womit ich nicht klarkomme, ist, dass das internationale Floorball hat ein grundsätzliches Problem damit, dass es eigentlich viel zu wenige Geschichten gibt, viel zu wenige Gelegenheiten, die Sportart nach außen zu tragen, zu promoten. Und was man jetzt eigentlich macht, man kocht das Ganze runter und man hat noch weniger Gelegenheiten, über Floorball zu erzählen. Und eine Weltmeisterschaft ist halt eine Weltmeisterschaft. Die wird übrigens auch von Förderstellen ganz anders wahrgenommen. Da empfehle ich einmal mit dem Deutschen Dachverband zu reden, was zum Beispiel Fördermittel angeht. Ne? Eine EM ist was ganz anderes als eine WM. Schwieriges Thema. Ich habe ein sehr interessantes Schreiben gestern von Magnus Fredriksson bekommen, also von dem Gründer und von dem, ich weiß nicht, ob er noch Chefredakteur von Innebandy Magazinet ist, aber wir waren mal ganz gut befreundet und haben ab und zu mal so gemeinsame publizistische Sachen gemacht. Und er hat mir einen sehr, 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 sehr langen Text geschrieben, den man aber auch so ein bisschen runterkochen kann auf zwei Sätze. Und zwar meinte er, das, was die IFF hier macht, ist Structure, aber nicht Strategy. Also im Grunde hat man jetzt hier ein sehr kompliziertes Modell aufgesetzt, was gerade zum Beispiel Medien und Sponsoren gar nicht so richtig durchblicken können. Also es macht alles nur viel komplizierter, ohne zu erklären, wozu das jetzt taugen soll. Also wir haben es ja am Anfang gesagt, so ein bisschen also die Kosten zu reduzieren für die kleineren Länder, alles klar. Aber das ist ja so ein Instrument nur, aber wir sagen ja gar nicht, was wir am Ende erreichen wollen. Also es geht ja letztendlich darum, die Sportart irgendwie einen Schritt weiter zu machen, sichtbarer zu machen, im Zweifel auch finanziell besser aufzustellen. Das ist ja ein Riesenproblem der IFF, dass sie im Grunde keine Kohle hat. Ne? Also es ist ein winziger Laden im Verhältnis zu schwedischen Verband oder tschechischen Verband, wo halt, keine Ahnung, 16 hauptamtliche Mitarbeiter am Start sind. Bei der IFF sitzen da alle irgendwie auf Holzhockern und tauschen sich da die Rechner, damit sie irgendwas schreiben können. Ich übertreibe jetzt, weil sie natürlich keine internationalen Sponsoren im Boot haben, weil wenn du ein Weltverband bist, kannst du ja nur mit internationalen Sponsoren vorankommen, weil da macht ein nationaler Sponsor, der jetzt irgendwie sich nur für Deutschland oder nur für Schweden interessiert, also das macht ja inhaltlich keinen Sinn, ne? Du brauchst jemanden internationalen. Und wenn du die WMs einstampfst und wenn du das Ganze so unübersichtlich machst, kommst du halt auch nicht voran. Und das, muss ich sagen, ist auch mein großes Problem. Also ich sehe hier überhaupt kein Fortschritt. Man streicht im Grunde nur die Inhalte, über die man halt seine schönen Geschichten erzählen kann. Und am Ende wird das wahrscheinlich wieder zu nichts führen. Ich hoffe, ich liege falsch, aber ich finde es bedingt hilfreich. Punkt.
Ja, ist ganz witzig. Also ich glaube, ich habe vorhin nochmal geguckt. Ich glaube, wir haben vor 3 oder 4 Folgen drüber gesprochen. Also vor 3, wir bringen ja monatlich raus. Also vor 3 oder 4 Monaten. Ich habe bei mir selber, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, so ein bisschen gemerkt, wie sich bei mir so der Mantel der Ambivalenz über das Thema gelegt hat. Also ich war auch, am Anfang war ich sehr raged. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie alles übernommen haben, was am Anfang in diesem Ideenkonzept drin stand, was ich zum Beispiel nicht wiedergefunden habe und was so einer meiner Hauptaufhänger meines Ragings war, dass sie die WM auf 20 Teams aufblähen wollen. Ja. Es kann sein, dass sie es immer noch vorhaben, aber ich habe es zumindest in diesem Veröffentlichungsschreiben habe ich es jetzt nicht gesehen. Und das war halt einer der Punkte, wo ich gesagt habe, also das ist einfach konträr zu dem, was ihr hier sagt. So, ihr wollt, dass die Spiele bedeutsamer werden und dass der Aufwand geringer wird und dann macht ihr eine größere WM, wo jetzt nie das Problem war, dass irgendwie die Spiele am unteren Ende so viel Relevanz haben, dass man da auf jeden Fall mehr von veranstalten muss. Deshalb, ja, das habe ich wirklich nicht verstanden. Wie gesagt, das glaube ich, haben sie tatsächlich rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es so schlimm finde, dass es nur noch eine WM alle 2 Jahre und eine EM alle 2 Jahre geben wird. Den Fördermittelpunkt habe ich ehrlich gesagt noch nicht bedacht. Es kann natürlich sein, wenn dann der DOSB sagt, jo, eine EM ist uns egal, Deutschland, da habt ihr jetzt Pech gehabt. Das wäre natürlich so ein bisschen dicker Schuss ins Ofen und das wäre was die IFF durchaus hätte bedenken können, würde ich sagen, weil der DOSB ist ja nicht der einzige Verband, der so aufgestellt ist. Also wenn die da so vorgehen, falls sie es tun, werden das andere Verbände auch tun. Und man muss sagen, eigentlich ist eine EM und eine WM das Gleiche. Also ja. Alles, was das Ergebnis angibt, die Top-8-Nationen werden exakt die gleichen sein. Es wird sich nichts daran ändern. Ist keine Ahnung, ob sich das dann anders anfühlt, wenn du vielleicht eine andere Trophäe hast oder was auch immer. Von mir aus können sie auch die gleiche Trophäe benutzen, weil das Team, das in dem Jahr die EM gewinnt, hätte auch die WM gewonnen. Keine Ahnung, das finde ich tatsächlich nicht so dramatisch, wenn man das wirklich nutzt, um kontinentale Trophäen auf den anderen Kontinenten aufzubauen und die tatsächlich ein bisschen was bewegen, ist das vielleicht so ein bisschen, naja gut, dann müssen wir die Kröte halt schlucken und dann heißt das Ding halt alle 2 Jahre EM statt WM, aber wir wissen alle, was gemeint ist, so mehr oder weniger. Was ich nicht verstehe, Und das hängt sich so ein bisschen auf den Punkt auf, den du gesagt hast, das verstehe ich halt nach wie vor nicht. Man weiß nicht so ganz, was das eigentliche Ziel dahinter ist. Sie erzählen ja so ein bisschen, ja, weniger Aufwand, mehr relevante Spiele und so. Und es wird sich auch immer wieder daran aufgehangen, habe ich das Gefühl, an dieser ganzen WM-Quali-Geschichte, weil die war halt wirklich ganz schön unnötig, wie sie in den letzten Jahren immer lief. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Also alleine, sie haben ja irgendwann eingeführt, dass sich alle Teams qualifizieren müssen, außer der Gastgeber. Das hätte man, glaube ich, wieder einstampfen können. Also ich weiß nicht, warum sich die Top-4-Nationen qualifizieren müssen. Da kannst du wahrscheinlich auch Top-6 draus machen oder so, keine Ahnung. Es gibt halt kein Szenario, in dem die es nicht schaffen. Da ist ja Norwegen jetzt das beste Beispiel. Also dann verkackst du halt mal gegen Slowenien, bist trotzdem bei der WM. Also was soll denn noch passieren?
Ja, total überflüssig und genau wie du sagst, also dieses Argument, damit die Qualifikation halt keine hohen Ergebnisse liefert. Mein Gott, dann nimm doch einfach die besten 8 von der letzten WM automatisch rein und lass den Rest irgendwelche Qualifikationsturniere spielen. Problem ist gelöst. Nächstes Thema, ja.
Also sowas bei der U19-WM übrigens relativ lange. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da war es ganz, ganz lange. Die besten 7 Teams sind direkt qualifiziert für die nächste WM und der Sieger der BWM, als es noch A und BWM gab bei U19-Weltmeisterschaften. Ja, und ich habe das Gefühl, es ist jetzt also für mich bricht es sich so runter, dass sie jetzt das Quali-System quasi umfassend überarbeiten, aber dafür so den drittkompliziertesten Weg nehmen, den sie sich haben ausdenken können. So von wegen, wir schaffen irgendwelche anderen Turniere und dann kann man sich hier darüber qualifizieren. Wenn du da performst, dann qualifizierst du dich darüber und dafür musst du dann keine Quali spielen und so weiter. Aber es ist halt, ich fand, es war jetzt schon nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, wer qualifiziert sich eigentlich wann wie, aber du wusstest halt immer, okay, im Januar gibt's irgendwie Quali-Turniere und die besten Teams kommen dann schon irgendwie weiter. Und wenn ich nochmal ein paar mehr Leute gefragt hätte, wie ist es eigentlich mit der Quali, hätte ich wahrscheinlich auch rausgefunden, wie der Modus gewesen wäre. Also ich gehe davon aus, die Leute, die da gespielt haben, die wussten schon ungefähr, was sie erreichen müssen. Aber jetzt ist es halt für Außenstehende noch viel, viel, viel schwieriger nachzuvollziehen, welche Turniere haben eigentlich welche Bedeutung und diese World Trophy, was macht die jetzt eigentlich und wenn ich die gewinne oder auch nicht gewinne, was bedeutet das? Und ja, also ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob sich am Ende so super, super viel ändert. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich viel verbessert, außer vielleicht, dass es tatsächlich ein bisschen weniger irrelevante Spiele gibt. Es wird aber gleichzeitig auch auf jeden Fall nochmal deutlich komplizierter. Das wäre mein Fazit.
Zwei kurze Sachen würde ich noch hinzufügen. Das erste ist, was mich auch noch stört, ist, dass du wieder so diese Trennung zwischen den Top-Nationen und der zweiten Reihe ein bisschen vertiefst, weil du sagst, guck mal hier die Trophy, das ist so ein bisschen euer Ding, weil bei der WM, da könnt ihr sowieso nichts holen. Guck mal, da habt ihr so eine Siegerurkunde, ne? Also so jetzt
Participation Trophy.
Ja, genau. Und das finde ich irgendwie überflüssig. Also wozu? Und das zweite ist, wer denken wir denn, dass wir sind? Fußball? Dass wir alle 4 Jahre so eine Aufmerksamkeit auf uns binden? Also das machen ja die anderen Sportarten auch nicht. Also gerade zum Beispiel im Hallensport, ich habe noch nachrecherchiert, die Volleyball-WM, die fand auch alle 4 Jahre statt und die haben sie runter reduziert auf alle 2 Jahre, genau damit sie halt regelmäßig irgendwie in die Medien durchrücken können, damit sie halt diese Inhalte haben. Guck mal, da findet eine WM statt. Wenn du dir das selbst runterstreichst auf alle 4 Jahre, dann hast du einfach weniger Gelegenheiten, dich mal irgendwie ins Rampenlicht zu stellen. Und das ist gerade für die Länder in der zweiten Reihe, die groß wachsen sollen. Also lass es jetzt Deutschland, keine Ahnung, wie anspruchsvoll noch Japan und Co. ist. Aber gerade diese Länder brauchen ja diesen Aufhänger WM und den kriegen sie halt jetzt nicht mehr. Also, ja.
Ich finde, wir haben ja in unserem Schwester-Podcast Hawkeye schon das ein oder andere Mal über Handball jetzt gesprochen in den letzten Wochen. Die, finde ich, machen es halt extrem gut, muss man sagen. Ne? Also die haben sich ausgesucht, was ist denn so die toteste Sportjahreszeit, die es irgendwie gibt. Das ist halt immer irgendwie Mitte Januar bis Anfang Februar. Da ist halt nichts, außer irgendwie Australian Open oder so. Und machen da jedes Jahr ein Prestigeturnier, ob es WM ist oder EM. Und also ich habe da mittlerweile richtig Bock drauf. Also ich weiß immer, ab Mitte Januar bis so 2-3 Wochen lang kann man sich Handball reinziehen, noch und nöcher. Die spielen halt auch alle 2 Tage dann, weil die nicht irgendwie 5 Tage Pause zwischen ihnen spielen. Ich weiß nicht, ob sie es brauchen, aber sie kriegen es auf jeden Fall nicht. Also ich finde, das ist halt immer richtig, richtig gut gemacht. Und du merkst ja auch, was dann immer auf Social Media los ist und so. Ne? Also da ist alles voll mit Handball zu der Zeit. Und gut, dass es beim Floorball jetzt nicht in die Richtung reicht, dass man sagt, wir müssen jedes Jahr so ein dickes Turnier haben. Das verstehe ich. Beziehungsweise man ist da ja eigentlich, wenn man Damen und weil das ist ja der Vorteil, den Floorball hat, muss man auch sagen, dass da im Verhältnis zu anderen Sportarten die Damenkategorie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und die ja fast gleichgestellt sind. Nicht hundertprozentig, was Aufmerksamkeit angeht und sowas, aber die ganze Struktur ist ja sehr gleichgestellt. Und da waren wir ja eigentlich auf einem guten Weg. Und jetzt wird das Ganze zumindest so ein Stück weit in der öffentlichen Wahrnehmung eingedämpft. Zumindest so irgendwie um 10-20%, würde ich sagen, weil es halt keine WM mehr ist, sondern eine EM. Und das wirkt irgendwie schon ein bisschen anders, finde ich.
Und was mir nur gerade noch in den Kopf geschossen ist, also es regt uns natürlich ein bisschen auf, weil es halt natürlich schon eine schwerwiegende Entscheidung von der AFF ist. Eine Sache schießt mir noch durch den Kopf. Wir sind ja eine Sportart, die ist relativ überraschungsarm, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Weil du hast halt nur die Top-Nation. Und je weniger Gelegenheiten du hast, um mal eine Überraschung zu bringen, desto weniger wird es überhaupt mal passieren können, dass du in den nächsten 20 Jahren mal die Gelegenheit hast, dass irgendjemand durchbricht, weil du in den nächsten 20 Jahren halt nur 5 Turniere absolvieren wirst. Ah, ja, okay.
Naja, wir werden sehen, wie es wird. Wann geht das Ganze los, Jan? Hast du das irgendwie noch
parat? Ja, also meinte ich, glaube ich, am Anfang. 2028 starten die Damen mit dem Prozess, 2029 die Herren, aber ich nehme mal an, dass da gewisse Sachen schon vorinstalliert werden, damit halt diese ganze Trophy-Gedöns da schon drauf hinarbeitet.
Okay, das heißt, die Herren-WM 2028 wird wahrscheinlich die letzte nach dem alten Modus. Und dann haben wir 2030 eine EM. Sorry, falls du es vorhin gesagt hast, ist es mir durchgerutscht.
Wie das dann genau eingetaktet wird, ja, gute Frage, weiß ich nicht. Wir haben 26 haben wir Herren, 28 müssen die nächsten Herren. Und ab 29 gilt der neue Modus. Also wahrscheinlich wird dann
30 eine EM sein.
EM oder dann halt tatsächlich 4 Jahre später. Also dass 28 nochmal eine Herren-WM ist und dann wieder erst in 4 Jahren, also in 32.
Ja. Wir werden berichten in Konterpass 103.
Da bin ich fast 50. Oh ja, Gott. Scheißdreck.
Ja, schauen wir mal. Also eine Sache, das wollte ich gerade noch nachlegen. Ich muss einmal kurz noch die Rolle rückwärts machen, weil du, glaube ich, gesagt hättest, die U19-Damen haben sich qualifiziert für die WM in 2027. Das war nicht korrekt. Die haben sich qualifiziert für die WM, die dieses Jahr
jetzt,
ist.
In
3 Monaten, wann auch immer. Ja, nur falls es irgendwie falsch angekommen ist. Die spielen natürlich ihre WM ganz regulär in 3 Monaten. Ich glaube in Italien im Mai. Kann man schon mal wieder nach Italien. Und dann ist es aber in 2027 tatsächlich so, dass es eine Doppel-WM gibt, Herren und Damen. Aber da sprechen wir dann noch drüber, wenn es soweit ist. Also in der nächsten Folge gucken wir uns das wahrscheinlich noch ein bisschen genauer an. Guti, und dann haben wir noch Pokal-News. Und zwar ist das Viertelfinale gespielt worden im Floorball-Deutschland-Pokal. Da gab es eine relativ dicke Überraschung, beziehungsweise ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das im Viertelfinale war oder so, schon im Achtelfinale. Wir haben es euch auf jeden Fall verschwiegen. Und zwar sind die Hamburgerinnen nicht mehr dabei. Die sind nämlich tatsächlich rausgeflogen gegen Floorball Berlin-Brandenburg United, BB United. Ich weiß immer nicht, wofür die Abkürzung steht. Es tut mir leid. Gegen Floorball Berliner Bär United. Sehr überraschend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Hamburgerinnen zuletzt nicht bei einem Final Four waren. Also sie waren in Zwickau dabei letztes Jahr. Sie waren die 3 Jahre davor in Berlin dabei, haben davon 2 auch gewonnen. Beziehungsweise sie standen die letzten 4 Jahre dann sogar auch im Finale. Also 2-mal Finalniederlage, 2-mal Titel geholt. Dann war 2 Jahre Corona. Dann sind wir bei 2019. Da weiß ich dann ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, wer da im Final Four stand, wenn nicht. Aber wie dem auch sei, große, große Überraschung. Natürlich super cool für die Mädels aus Berlin. Und die stehen dann jetzt im Halbfinale gegen Leipzig. Also haben sich das schwerste der verbleibenden Lose gesichert. Und das andere Halbfinale wird gespielt zwischen Verdigerode und Dümten.
Ja, gerade im Damenpokal ist der Weg ins Final Four ja nicht so lang. Und wenn du dann ein bisschen Glück hast beim Losen und das hatten die Damen aus Berlin ja tatsächlich, weil du hast recht, im zweiten Spieltag haben sie Hamburg rausgekegelt. Am dritten Spieltag, also wo es eigentlich wirklich eng wird, haben sie gegen Leipzig 2 spielen dürfen und haben sich da mit 3-4 so ein bisschen durchgedrückt in die Schlussrunde. Deshalb ist es einigermaßen glücklich gewesen, während Leipzig, deren neuer Gegner, im Halbfinale 22-0 gegen die Berlin Rockets gewonnen hat. Also so kann der Weg dann auch ein bisschen kürzer sein.
Ja, wobei, also man kann ja nicht nur von Losglück sprechen, wenn du die Hamburgerin schaffst.
Ja, das
da muss man, die Berlinerin ja auch ein bisschen in Schutz nehmen.
Absolut, absolut.
Okay, und das Herrenhalbfinale ist auch ausgelost worden. Und da spielt im Halbfinale tatsächlich schon Weißenfels gegen Leipzig. Also wir werden keine Gelegenheit haben, das ewige Gigantenduell im Finale zu sehen, weil es sich vorher schon erledigt haben wird, im Halbfinale, wie gesagt. Und das andere Spiel wird sein Bonn gegen Chemnitz. Das sind aktuell auch unsere Top 4 Teams in der Bundesliga und aus meiner Sicht gerade die 4 heißesten Titelkandidaten, was auch den Bundesliga-Titel angeht, die Saison. Da sprechen wir nachher nochmal kurz drüber, wenn wir dann über die Bundesliga sprechen. Aber wie gesagt, das ist das Setting für die Halbfinalpaarungen.
Und wir haben uns was vorgenommen, weil ihr hört uns ja regelmäßig über alle möglichen digitalen Kanäle. Ihr dürft uns ab und zu mal auch auf dem Bild sehen, aber das ist ja nicht so schön, wie wenn man sich in Persona trifft. Und deshalb haben wir uns mit den Ausrichtern des Final Fours geeinigt, dass wir tatsächlich diesmal das Final Four mal wieder besuchen. Und das Programm konkret genau, was wir machen, das verrate ich noch nicht. Aber ich sag mal, es wird interaktiv. Und es wird tatsächlich sich von Anfang bis Ende ziehen. Und also es ist eigentlich so ein verstecktes und geheimes Highlight dieser Veranstaltung. Aber mehr verrate ich noch nicht.
Man wird uns hören. Es kann sein, dass ihr nicht um uns herumkommt beim Final Four.
Hören, sehen, alles Mögliche, wenn wir das machen können.
Okay. Und dann wäre es das mit unserer News-Rubrik für heute. Wie gesagt, nicht so super lang, aber dafür 1-2 Themen, über die man durchaus ein bisschen länger sprechen konnte und wahrscheinlich auch musste. Wir gehen rüber in WhatsApp Bundesliga. Und unsere deutschen Bundesligen sind so ziemlich auf der Zielgeraden. Bei den Damen fehlt noch ein einziger Spieltag und bei den Herren, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Bundesliga, fehlen noch 3 Spieltage. Wir können jetzt drüber sprechen, wer wird denn die Viertelfinalpaarung und so weiter und so fort. Das Problem ist, in der Zeit, die vergeht, bis wir unsere nächste Folge aufnehmen, werden sowohl die letzten Spieltage gespielt, als auch das Viertelfinale wird schon anfangen. Es kann sein, dass das Viertelfinale bei den Damen sogar schon durch sein wird. Also da müssen wir nochmal mit Floorball Deutschland sprechen. Es wäre gut, wenn die den Rahmenspielplan an unsere Folgenkadenz anpassen würden im nächsten Jahr.
Mindestens.
Das werden wir auf jeden Fall nochmal thematisieren. So ist es natürlich irgendwie schwierig, aber wir können zumindest grob drüber sprechen, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Das Viertelfinale bei den Herren, beziehungsweise das Halbfinale bei den Herren in der zweiten Bundesliga, wird starten am 28. beziehungsweise 29.3. an dem Wochenende. Das ist ja immer Best of 3, das heißt, da wird Spiel 1 sein und an dem Wochenende danach werden die Spiele 2 und gegebenenfalls 3 sein. Und in der ersten Bundesliga, ich habe es gerade schon bei den Pokal-News angerissen, haben wir so langsam so eine Top 4, die sich da aus diesem ganzen Pulk von Top-Teams rauskristallisiert. Das sind nämlich Leipzig, Bonn, Weißenfels und Chemnitz, die alle echt gut unterwegs sind in den letzten Wochen und Monaten. Dann folgen so weitere 3 Teams. Holzbüttgen, ich habe die ganze Zeit immer nur Leipzig gesagt, ne? Das ist einigermaßen unverschämt von mir. Ich entschuldige mich bei allen DHFKlern. Ich meinte bisher immer den MFPC. Also die nächsten 3 Teams hinter den Top 4, Holzbüttgen, der SCDHFK Leipzig und die Hamburger. Und dann, ja, ich glaube, Berlin und Potsdam sind relativ safe unten drin. Die haben einigermaßen Rückstand. Die müssten schon noch eine Menge Spiele gewinnen, um jetzt noch irgendwie auf Platz 8 zu kommen. Platz 8 wird aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, könnte sich geändert haben, bis die Aufnahme durch ist, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme wird Platz 8 noch von Dresden gehalten. Punktgleich mit Schenefeld. Da ist tatsächlich die Tordifferenz aktuell ausschlaggebend. Ja, und ich gehe davon aus, dass sich bis zum Ende die beiden Teams um den 8. Platz streiten werden. Ein bisschen ähnliche Konstellation wie letzte Saison. Da waren es ja, glaube ich, Berlin und Schenefeld, die sich bis zum Ende quasi drum geprügelt haben, wer kommt in die Playoffs auf dem 8. Rang. Wo sich dann Berlin nochmal so mit Ach und Krach, ich glaube mit einem Punkt, den sie nochmal gegen Dresden geholt haben, noch reingeschoben haben in die Playoffs. Und dann ja auch echt für eine Überraschung gesorgt haben, also mit einer sehr, sehr knappen Serie, die sie gegen Chemnitz gespielt haben. Also schauen wir mal, was da dieses Jahr passieren wird. Und in der zweiten Bundesliga, im Osten bzw. Südosten, es ist jetzt nicht durch, aber da müsste schon einiges passieren, damit Kaufering und München noch von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Könnte passieren, aber wäre ein bisschen ein komisches Szenario, müsste wie gesagt viel für richtig bzw. schief laufen. Und im Westen ist Lilienthal ziemlich sicher in den Playoffs und der verbleibende Playoff-Platz wird sich ziemlich sicher entscheiden zwischen Ebersgöns heißt es. Wir wurden irgendwann letztens kritisiert, dass wir Sachen falsch aussprechen. Es heißt nicht Ebersgöns, es heißt Ebersgöns. Ich werde versuchen, das in Zukunft zu berücksichtigen.
Warum machen Sie da kein zweites N rein?
Das weiß ich nicht. Man könnte aber auch sagen, wenn es Ebersgöns wäre, wäre ein H hinter dem Ö gewesen. Also, alles schwierig. Also Ebersgöns und den Storms. Zwischen den beiden wird sich wahrscheinlich entscheiden. Und die spielen tatsächlich, falls jemand nochmal die ein oder andere Highlight-Partie verfolgen will, die die Saison über noch ansteht. Die spielen nochmal direkt gegeneinander. Und zwar, ich glaube, am letzten Spieltag der Saison, genau, am 21.03. um 18 Uhr in Kiel, Storms gegen Ebers-Gönz. Und je nachdem, wie es bis dahin läuft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich das entscheidende Spiel wird und dass der Sieger ins Halbfinale kommt gegen einen der beiden, gegen eins der beiden Südteams und der Verlierer dann sich in die verfrühte Sommerpause verabschieden darf. Was haben wir noch an Highlight-Spielen? Empfehlen kann ich euch noch das Derby. Wir sind jetzt wieder bei der ersten Bundesliga. Sorry, ich springe ein bisschen. Zwischen Hamburg und Schenefeld. Das findet statt am 7.3. um 18 Uhr. Außerdem gibt es noch das andere Derby. Es gibt so viele Derbys mittlerweile. Zwischen Potsdam und den Rockets in Potsdam am 14.3. Es gibt noch, ja, vielleicht wegweisendes Duell, was die Titelvergabe angeht, zwischen Chemnitz und Weißenfels. Chemnitz in letzter Zeit, glaube ich, ziemlich gute Bilanz gehabt immer gegen Weißenfels. Das wird gespielt am 15.3. um 16 Uhr. Und am letzten Spieltag ist es tatsächlich relativ viel, dass bei den Paarungen so der ein oder andere Favorit gegen den ein oder anderen Underdog spielt. Von daher, da muss man mal gucken. Das wird auch alles gespielt am 21.3. Also wer eine Partie sehen will, bei der es wahrscheinlich noch um sehr, sehr viel geht, der sollte am 21.3. lieber zweite Bundesliga gucken. Aber ja, ihr wisst, wo der Saisonmanager ist. Klickt euch einfach selbst durch.
Ja. Kann ich dich für meine Urlaubsplanung engagieren? Du hast so eine sehr tiefgreifende Übersicht, was so Termine angeht und Events. Oh Gott, ich wollte ein paar Sachen ergänzen. Ich fange mal hier nur ganz kurz mit der zweiten Bundesliga an. Was ist denn mit meinem Favoriten Finjus Jonathan Mommsen los? Der ist jetzt Zweiter in der Topscorer-Wertung im Nordwest. Anton Hauzel ist da durchgerauscht. 56 Punkte in 15 Spielen. Mommsen hat 54 Punkte in 14. Na, da hat er aber auch ein Spiel gut. Also, es sei denn, er hat es irgendwo mal liegen lassen.
Nee, hat er gut. Ist tatsächlich. Haben bisher, glaube ich, beide alle Spiele gemacht. Auch das könnte sich natürlich entscheiden im letzten Spiel der Saison zwischen den beiden. Also, vielleicht ist da einfach, da ist da sehr viel Druck auf dem Kessel in dem Spiel.
Wunderbar. Ich weiß nicht, ob man streamen kann, aber ich habe hier jetzt die Übersicht.
Hallo? Moment mal. Also da müssen wir jetzt kurz ausschweifen werden. Oh, der Gott. Stream von den Baltic Storms wird gestemmt von unserem Produzenten persönlich.
Aber ich weiß nicht, ob sie Heimspiel oder Auswärtsspiel haben. Sorry,
sie spielen zu Hause. The Man himself wird das streamen. Baltic Storms, zweite Liga, haben, das ist jetzt ein bisschen Eigenlob, weil ich da teilweise mit Pascal ein bisschen mit dran sitze, aber das dürfte mit der beste Stream der Liga sein. Wie gesagt, wer mal zweite Liga in HD-Qualität sehen will, dem sei der 21.3. hiermit nochmals herzlich, wärmstens ans Herz gelegt. So, und jetzt ist genug.
Okay.
Werbung in eigener Sache. Hast du weitere Ergänzungen, Jan?
Ja, ich wollte noch ganz kurz auf die Bundesliga schauen und auf die erste. Und was mir da so ein bisschen hängen bleibt, ist, also ich finde schon ein bisschen überraschend, dass Hamburg nicht so ganz von der Stelle kommt. Wir haben ja gesagt, ja, die kommen ja noch. Die trödeln da auf diesem siebten Platz rum, haben aber tatsächlich auch noch zwei Spiele gut. Also mal gucken, ist ja schon immer noch eine enge Nummer. Ich hatte vor einer Woche die Freude, Berlin gegen Dresden spielen zu sehen, live vor Ort. Und ich muss sagen, für mich Dresden avanciert so zum Rennsteig der ersten Bundesliga, würde ich sagen. Also, weißt du, du packst dir deinen Kader mit allen Tschechen voll, die da irgendwie bei drei nicht auf dem Baum waren. Und es sieht einfach ziemlich grotte aus, muss ich sagen. Also du merkst schon, der Kader ist stark. Das sind natürlich alle Jungs, irgendwie, die den Ball schieben können. Aber die laufen dann halt irgendwie so in die falschen Richtungen rein. Und klar, um das kurz zu fassen, ne, Berlin hat ja zu Hause gegen Dresden gewonnen. Was war das? Irgendwie 4-3, so ein Ergebnis. Und die letzten 10 Minuten hat Dresden gut gedrückt, ist schon klar. Haben auch brauchbare Spieler alles. Aber ist schon überraschend, dass wenn du dir da, was sind es jetzt, 8 Tschechen oder sowas, wenn du die dir da reinstellst, das ist halt wirklich spielerisch mehr. 9 Tschechen. Nein, wirklich?
Ich glaube 10.
10 Tschechen!
Also, ich habe letztens, warte mal kurz. Also können wir jetzt ja einmal kurz live durchgehen. Du kannst mir sagen, ob meine tschechische Einschätzung korrekt ist oder nicht. Ich habe mir den Kader angeguckt. So, ich kann es leider nur mit den Namen machen, aber Jan Dvorak im Tor ist ja wohl Tscheche, oder nicht?
Ja, der ist so.
Marek Mandler ist ein Tscheche. Michael Pitek ist, glaube ich, ein Tscheche. Tscheche. Michael, wie auch immer. So, dann sind wir bei 3. Tomáš Veselý ist vermutlich ein Tscheche, 4. Patrik Rotzkovec, 5. Jakub Pecher, 6. Daniel Hulic, 7. Halb eingedeutscht, gebe ich Ihnen.
Na, weiß ich nicht.
Patrik Svoboda, 8.
Ja.
Michal Strachota, 9. Mhm. Und Karel Urban, Das könnten doch, weiß ich nicht.
Ich glaube, ein Karel ist ein eindeutiger Tscheche.
Also von den Namen her sind es 10. Vielleicht habe ich einen jetzt einfach in die falsche Landesspalte eingeordnet, dann sind es aber selbst bei positiv auslegen 9.
Ja. Also ich will jetzt nicht dieses dauerhafte Dresden-Bashing betreiben, aber wenn ihr euch schon so aufpumpt, dann spielt bitte oben mit, weil so ist es ein bisschen peinlich. Und ich fand das Spiel auch irgendwie begrenzt gut und haben sehr oft irgendwie nach vorne gekippt, haben da irgendwie die Zweikämpfe fand ich auch ein bisschen schwach. Also es ist halt so dieses, es funktioniert nicht von selbst. Es ist einfach ein schönes Zeichen. Also klar, damit will ich jetzt nicht sagen, holt euch wie viel ihr wollt, aber es reicht einfach nicht. Mittlerweile ist die Bundesliga solide geworden und wenn du da irgendwie 10 Tschechen in deinem Kader hast, bedeutet das jetzt nicht unbedingt, dass du irgendwie ein goldenes Lenkrad gewinnst. Ne? Also das ist dann schon, braucht es ein bisschen mehr und das fand ich so lala und ähnlich muss ich sagen, ist es dann tatsächlich auch bei Potsdam. Also klar, die haben jetzt wahrscheinlich ab und zu mal auch so mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen. Das haben wir ja in den letzten Podcast auch nochmal thematisiert. Aber die sind jetzt auf dem letzten Platz runtergerutscht, ne? Also und Berlin hat sogar noch ein Spiel gut. Wir nehmen jetzt auf vor den Spielen am 1. März. Also kann alles heute noch mal ein bisschen anders sein. Aber trotzdem ist es jetzt so eine Mannschaft, die da vollgestopft ist mit finnischen Spielern. Wenn es da die deutschen Spieler nicht mit aufwiegen, dann reicht es halt auch nicht, um da oben mitzuziehen. Also was ist die Lektion? Vielleicht ein bisschen langfristiger zu planen mit einem Core aus Spielern, die dann tatsächlich auch über Jahre hinweg da bleiben und sich halt weiterentwickeln können, wie es bei Hamburg der Fall ist auf Platz 7. Aber ich will es Ihnen natürlich gönnen, wenn Sie da noch mal ein bisschen Rückenwind kriegen und da oben mitmischen, weil es wäre ja natürlich ein schönes Zeichen gegen diesen ganzen Trend der Verstärkungsspieler. So, ja.
Ja, ein bisschen muss man die Hamburger in Schutz nehmen an der Stelle. Also ich sehe die Saison auch einigermaßen kritisch von den Jungs. Aber die spielen noch gegen Berlin heute, Tabellenzehnter. Schenefeld nächste Woche, Tabellennehnter. Ich glaube, gegen Holzbüttgen spielen sie noch. Die sind nur einen Tabellenplatz vor ihnen. Und gegen den DHFK Leipzig, glaube ich, die sind Fünfter. Ja, genau. Und gegen den MFPC muss man sagen, die sind Tabellenerster. Aber ist ja nicht so, als wären die komplett unschlagbar für die Hamburger. Also die haben vom Restprogramm her, sag ich mal, schon noch ein Potenzial, irgendwie zumindest wieder Fünfter oder sowas zu werden. Mal gucken.
Das stimmt, aber was mir bei Hamburg diesmal fehlt, ist, also die holen ja die Siege gegen so diese Top-Teams, da tun sie sich dieses Jahr tatsächlich schwer. Ne? Also da verlierst du auch mal, keine Ahnung, was war das letzte hier, 4-5 zu Hause gegen Bonn. Okay, gut, gegen Bonn kannst du verlieren. Du hast in Chemnitz verloren, du hast in Dresden verloren. Das sind so die letzten drei Spiele gegen die Mannschaften, die irgendwie im Playoff-Bereich stehen. Und das ist natürlich dann wahrscheinlich nicht so selbstbewusstseinsfördernd für die Playoff-Runden. Aber wir warten es ab.
Ja. Apropos Selbstbewusstsein für die Playoff-Runden. Die Damen-Viertelfinalspiele stehen auch an. Da habe ich das Viertelfinale in Tüdelchen gesetzt. Das könnt ihr jetzt nicht so gut sehen, aber ich habe es getan in den Shownotes. Die fangen an am 14. und 15.3. Und das Viertelfinale bei den Damen ist ja immer kein echtes Viertelfinale. Weil es gibt 8 Teams in der Liga, aber es kommen nicht alle in die Playoffs, das wäre ein bisschen witzlos. Spielt ja immer der 6. gegen den 3., beziehungsweise der 5. gegen den 4. Das wird, wie gesagt, am 14. und 15.3. sein. Und aller Voraussicht nach werden diese beiden Serien sein, ich weiß nicht, ist das auch ein Derby? Dümpten gegen Bonn? Ist es das Regionalduell? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die beiden Teams werden voraussichtlich gegeneinander spielen. Und Weißenfels wahrscheinlich gegen Wernigerode. Die beiden Teams, die quasi eine Bye-Week haben, wie es in der NFL heißen würde, sind die Hamburgerinnen und die Leipzigerinnen. Also die werden dann voraussichtlich im Halbfinale einsteigen. Wie gesagt, ein Spieltag muss noch gespielt werden. Ich gehe nicht davon aus, dass sich da noch extrem viel ändert in der Tabellensituation, aber ein bisschen Potenzial ist da noch. Und wir haben noch gar nicht über Topscorer gesprochen. Müssen wir bei den Herren auch nicht nachholen. Können wir immer noch machen, wenn die Saison durch ist. Bei den Damen ist das ein ganz spannendes Duell. Annalena Best Das mag jetzt nicht so sehr überraschend sein. 41 Punkte aus 13 Spielen. Aber Vanessa Weikum von Weißenfels 38 Punkte aus 14 Spielen. Die zieht ihre Weißenfelserinnen so eigenhändig, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Da gibt es schon noch ein paar andere, die zocken können. Aber hat auf jeden Fall einen großen, großen Anteil an der Saison, die die spielen. Ich habe gerade mal geguckt, die Weißenfelserinnen haben insgesamt 73 Tore gemacht. Also Vanessa da an, knapp der Hälfte der Tore beteiligt. Mehr als der Hälfte sogar. Mehr als 50% Torbeteiligung. Das ist nicht so schlecht.
Das ist ganz solide und Annalena Best, ich glaube zuletzt, habe ich das Gefühl, hat sich Dümpten so ein bisschen stabilisiert und wir haben sie so ein bisschen entkoppelt von der Spitze, habe ich so die Annahme von Anfang der Saison. Das hat sich ein bisschen geändert, glaube ich, gerade diese 3-2 Sieg gegen Leipzig. Annalena 2 Tore davon, insgesamt halt stabiler, als es davor war. Also vielleicht wird das Titelrennen doch noch etwas breiter.
Ich habe das Gefühl, dass muss man, glaube ich, Kevin Booker mal ein bisschen Kredit zollen. Ich glaube, der hat das ziemlich gut im Griff, seine Mädels zu den Playoffs in Topform zu bekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab vor 2 oder 3 Jahren oder so, gab es mal eine Saison, da war Dümpten irgendwie die halbe Saison über echt so ein bisschen unter ferner Liefen. Also nicht unter ferner Liefen, sie waren trotzdem irgendwie Dritter oder sowas, aber wo der ETV eine Bombensaison gespielt hat. Also ich glaube, die waren fast ungeschlagen Tabellenerster. Und das war dann die Saison, in der Dümpten das Double geholt hat. Also Meisterschaft und Pokal, weil sie dann einfach pünktlich ready waren, sag ich jetzt mal. In den Playoffs sind sie, glaube ich, komplett durchmarschiert. Also ich glaube, die hatten dann 4 Spiele, 4 Siege. Oder ich weiß nicht, ob sie im Viertelfinale waren. Dann wären sie irgendwie 6 Spiele, 6 Siege gewesen. Aber das war schon krass. Ich habe das Gefühl, die haben halt verstanden, dass es nicht so sehr darum geht, am Anfang der Saison zu performen, sondern halt dann hinten raus, wenn es in die Playoffs geht. Schauen wir mal. Ich bin da komplett bei ihr. Also das können tatsächlich nochmal sehr, sehr spannende Playoffs werden. Judy, das wären unsere News zur Bundesliga. Und dann haben wir heute, wie angekündigt, 2 größere Themen im Gepäck. Und das erste sind die neuesten Regeländerungen im Floorball, beziehungsweise das Regeljahr 2026. Und zwar, wenn ihr euch damit ausführlich auseinandersetzen wollt, geht auf floorball.sport. Da gibt es einen relativ umfangreichen Post. Da steht erst so lang und breit aufgelistet, worum geht es eigentlich im Floorball, was wollen wir ändern. Da steht dann so, ich lese mal so ein paar Auszüge vor. Goalkeeper Safety ist ein großer Punkt. Game Attractiveness and Intensity ist ein großer Punkt. Beim Penalty ändert sich was. Instigating and Coincidental Penalties. Da geht es so ein bisschen um, wenn es irgendwie Rudelbildung gibt und sowas, wer kriegt da eigentlich welche Strafen, bla bla bla. The Floorball Brand and Game Climate, da geht es viel darum, dass es nicht mehr so viel gelabert werden soll, sag ich jetzt mal, also im Sinne von gepöbelt und wie man in die Richtung kommen kann. Und es gibt auch einen Verweis auf das angepasste Regelwerk. Also das Gerät hat irgendwie, 60 Seiten oder sowas in der Richtung. Ich guck mal kurz nach. Ja, ich glaube, es sind irgendwie 60 Seiten oder sowas. Das ist dann immer so mit Rot hinterlegt, was ändert sich genau, was nicht. Könnt ihr euch gern durchlesen, durcharbeiten, wenn ihr Bock drauf habt. Ich bin mir sicher, unsere RSK-Schiris sind da schon mit beschäftigt. Und dann wird es wahrscheinlich auch von Floorball Deutschland nochmal irgendwie Mitte des Jahres so einen Überblick geben, was ändert sich eigentlich. Und spätestens in den ganzen Regelkursen, wenn ihr eine Schiri-Lizenz habt, werdet ihr das hoffentlich alles mitbekommen. Aber ich lese einfach mal so ein bisschen die Sachen vor, beziehungsweise ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was ich würde jetzt einfach mal sagen, größten Dinge sind, wo ich sagte, die bedeuten irgendwie ein bisschen was. Und dann kannst du einfach mal, Jan, ich weiß nämlich nicht, ob du dich schon so viel damit auseinandergesetzt hast. Dann dachte ich, kannst du einfach mal sagen, findest du das gut oder schlecht? Also, erste Regel. Penalties. Zum einen, Penalties fangen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mehr am Mittelpunkt an, sondern irgendwie so 5 oder 6 oder 7 oder 8 Meter weiter vorne. Das ist Regeländerung Nummer 1. Regeländerung Nummer 2. Es ändert sich was bei Zorros. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber ich glaube, da müsste man dann auch mal sehen, wie es ausgelegt wird. Ich glaube, du kannst immer noch Zorros machen, solange der Ball auf dem Boden ist, aber der Ball darf in der Luft nur noch einmal die Richtung verändern. Das heißt, wenn du diesen klassischen Zorro machst in der Luft, du kannst nicht mehr dieses Hin-Her-Rum-Geschwinge und dabei übers Feld traben, sondern du kannst quasi theoretisch den Ball in die Luft nehmen, einmal nach rechts und dann musst du ihn, glaube ich, aber auch Richtung Netz befördern, weil dann hat er einmal in der Luft die Richtung geändert. Du kannst nicht, wenn du Linksausleger bist, meine ich jetzt, den Ball nach rechts nehmen in der Luft, wieder nach links und dann rein, weil dann hat er zweimal die Richtung verändert. Diese Zorro-Regel hat, glaube ich, so zu sehr gespaltenen Meinungen geführt. Ich glaube, es gab die Kategorie, die hat gesagt, ist egal, kann man machen. Und die andere Kategorie sagte, muss unbedingt verboten werden. Der Torhüter hat gar keine Chance. Mein Fazit ist da so ein bisschen Beides. Also die Jungs, die das krass drauf hatten, ja, da hatte der Goalie keine Chance. Aber muss auch sagen, es gab gar nicht so viele Jungs, die das krass drauf hatten. Also da gab es schon wirklich viele, die haben ihre Soros grandios verbockt teilweise. Und die 80% aller Spieler mindestens haben ja immer noch, und Spielerinnen natürlich auch, haben natürlich einfach ganz normale Penalties geschossen ohne Zoros. Von daher entweder konnten die es nicht oder sie konnten es zumindest nicht so gut, dass sie das Gefühl hatten, das steigert ihre Quote. Naja. Und dann letzte Änderung zum Penalty-Schießen, bevor du deinen Senf dazugeben darfst, Jan. Das Penalty-Schießen nach einem Spiel. Der normale Ablauf bleibt genauso. Also es gibt 5 Schützen pro Team, beziehungsweise Schützinnen. Die laufen dann durch. Jeder ist einmal dran. Und wenn es nach den 5 Schützen, Schützinnen unentschieden steht, dann darf eine Spielerin oder ein Spieler antreten, egal, also unabhängig davon, ob der schon unter den 5 ursprünglichen war oder nicht. Und du kannst auch einfach jemanden unendlich mal hintereinander benennen. Also wenn du einen 100%igen Penalty-Schützen hast, der macht seine Bude, die anderen 4 verhauen es, beim anderen Team genauso, dann kannst du den einfach so lange wieder reinschicken, bis irgendwann das Spiel entschieden ist. Das fand ich interessant.
Ja, ich spare mir meine Emotionen und Kompetenzen für andere Regelwechsel. Ich bin hier tatsächlich nicht besonders beeindruckt. Auch die Zorro-Geschichte, das hat sich ja nicht groß, du hast es genau gesagt, also meistens 80% gehen spielen, machen kein Zorro. Und die Zorro machen, von denen die meisten haben tatsächlich auch nur eine Richtungsänderung, weil sie dann meistens so diesen Move zu einer Seite und dann dieses Reinheben durchziehen. Deshalb ändert die Regel relativ wenig.
Finde ich auch. Was ich nochmal sehen möchte, dieses Penalty-Punkt nach vorne verschieben. Mhm. Ich finde das eigentlich cool, weil die ersten 10 Meter waren immer völlig egal. Da gab es die Kategorie Spieler 1. So ein
baut
einfach,
Spannung auf.
Wir
baut
laufen,
Spannung auf.
Ja, okay, das stimmt. Aber es gab Spiele Kategorie 1, so die sind einfach angelaufen, so scheißegal, Hauptsache ich bin näher am Tor. Und es gab die anderen, die haben einfach 3 Stunden gebraucht für die ersten 10 Meter. Und es gibt so Auswertungen darüber, je länger du brauchst beim Penalty, desto höher ist deine Erfolgsquote und sowas. Aber ich habe immer das Gefühl, alter Schwede, man muss es auch nicht übertreiben. Naja, was ich mich nur frage ist, muss ich jetzt, wenn ich ein kleiner Regionalliga-Verein bin, muss ich jetzt einen weiteren Punkt kleben oder einen weiteren Strich? Habe ich dann nicht nur den Bulli-Punkt, sondern habe ich dann auch den Penalty-Punkt? Oder wird das einfach so Pi mal Daumen genommen? So, da ist das Tor, hier ist die Mittellinie, da ist ungefähr die Mitte, come on, stell dich da einfach hin, los geht's.
Kommt, wird, glaube ich, so ein kleines Klebeband des Todes auf den Boden gezackt.
Kann sein, ja.
Und dann
ein eher praktisches Problem. So, dann gibt es noch so 2, 3 Kleinigkeiten. Eine davon ist zum Beispiel, es gibt jetzt wohl Möglichkeit bei dieser ganzen Fairplay-Geschichte, wenn irgendwie der Schiri berührt den Ball, dann gibt es ein Penalty, ein Schiri-Bulli. Es wissen aber beide, in welche Richtung soll es eigentlich weitergehen. Dann war es bisher immer so, der Bulli wurde ausgeführt, aber so, dass der eine Spieler weggeht, der andere chippt den ins Aus, dann gibt es einen Freischlag, dann geht's weiter. Und du kannst jetzt einfach sagen, ich verzichte auf den Bulli. Der Gegner bekommt den, kann direkt ein Freischlag gemacht werden. Also so ein, ich glaube, im Game Design nennt sich sowas Quality of Life. Das glaube ich. Quality of Game ist, glaube ich, eine Änderung, die ist auf jeden Fall in Ordnung. Was spannend ist, Torhüter können ab jetzt Tore schießen. Ähnlich wie im 3 gegen 3. So, da musst du jetzt aber eine Meinung zu haben. Come on.
Ja, das finde ich lustig. Das finde ich sogar gut, weil ich habe relativ viel Gegenwehr gelesen, wo es war, ja, es gehört nicht in Floorball und bla bla was und sie machen. Und ich denke mir, warum nicht? Also weißt du, diese Situation wird einmal in irgendwie 5 oder 10 Spielen stattfinden. Naja, wenn der Gegner den Ball, den Torhüter rausnimmt, ne? Dann wird's. Wobei, wirf mal einen Ball ins Tor, wenn der gegnerische Verteidiger sich mittig stellt. Das ist nicht so einfach, ne? Weil das muss ja vor der Linie aufprallen. Das heißt, der Gegner stellt sich da ein bisschen zu. Das wird nicht so einfach sein. Ich glaube, das ist, naja, ich will nicht sagen, dass es im Eishockey einfacher ist, aber im Eishockey ist der Weg zumindest freier, weil der Torhüter kann ja den Puck hochlupfen. Das kannst du halt im Floorball nicht machen. Deshalb, ich glaube, es werden sehr wenige von diesen Toren fallen. Einfach mal so Prognose. Aber es ist ganz lustig. Wenn es mal fällt, hast du mal wieder Content, über den du erzählen kannst. Finde ich okay.
Ich finde es eine super Änderung. Also ich habe nie verstanden, warum das verboten ist, weil es ist immer so eine Geschichte. Also vorher war es ja sogar so, Torhüter durften Tore machen, aber nur, wenn irgendwie jemand den Ball berührt vorher noch.
Ja,
oder
ja,
sowas.
Ja, ja.
Also genau das, was du jetzt beschrieben hast, diese Empty-Net-Geschichte war halt verunmöglicht.
Ja.
Und dann war das halt so eine totale Absurdistan-Nummer. So der Torhüter macht irgendwie einen Auswurf und irgendein gegnerischer Spieler kriegt den so dumm an den Schläger, dass der noch 5-mal flippert und dann ist er drin. Und dann, das war ja eigentlich so, ne. Und dann haben sie irgendwann gesagt, das geht nicht mehr. Das habe ich schon nicht verstanden, weil es war so ein Fringe-Case. Ich hatte das Gefühl, das spielt eigentlich keine Rolle. Und jetzt finde ich aber, also ich bin bei dir, ich glaube, es wird nicht oft passieren. Wenn es passiert, wird es jedes Mal eine richtig geile Story. Aber Ich hatte letzte Saison, war mein Torhüter-Duo bei Schenefeld, waren Jonah Koop und Kilian Mayberg. Und alter Schwede, können die beiden Jungs den Ball schleudern. Also ich traue denen wirklich zu, wenn die jetzt wissen, dass es eine Möglichkeit, dass die sich irgendwie ein, zweimal in der Halle einschließen und mal so gucken, wie muss ich eigentlich werfen, wie kriege ich das eigentlich hin. Also die Power dahinter haben die. Und dann ist es, glaube ich, vor allem eine Geschichte so Entscheidungsfindung. Also wann kann ich das wirklich machen? Wann ist vielleicht, weil es der Libero, den der Gegner da auf dem Point stehen hatte, wann ist der irgendwie mal weggelaufen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein bisschen auf hohem Niveau das 5 gegen 6 oder 6 gegen 5 nochmal verändert. Also du musst natürlich wirklich gute Torhüter haben. In den unteren Ligen, glaube ich, gibt es vielleicht, weiß ich nicht, den einen oder anderen, der mal Handball gespielt hat und das irgendwie kann. Aber du musst halt wirklich eine solide Auswurftechnik haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich hin und wieder mal eine gewisse Rolle spielen wird in so 5 gegen 6 Geschichten. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, es ist einfach was das Spiel spannender macht und halt nichts irgendwie wegnimmt. Von daher finde ich cool. Dann, es gibt jetzt Coincidental Bench Penalties. Das ist so ein bisschen, glaube ich, ich sag mal, wenn es so Geschubse auf dem Spielfeld gibt. Also, wenn zwei Spieler sich einfach in der Wolle kriegen, beide schubsen sich gegenseitig, dann war es ja bisher immer so, entweder hast du gar nichts gemacht oder du hast beide bestraft. Und wenn beide bestraft worden sind, waren beide raus und es wurde 4 gegen 4 gespielt. Und dann gab es immer Teams, die waren besser im 4 gegen 4 und schlechter im 4 gegen 4 und dann war das manchmal für die einen Teams ein Vorteil und manchmal für die anderen Teams. Meistens war es ein Vorteil für die Teams, wo, ich sage jetzt mal einfach auf gut Deutsch, die besseren Spieler waren. Bei 4 gegen 4 übt man nicht viel und dann ist es halt einfach so, das Team, was die besseren Jungs auf dem Platz hat oder Mädels technischer Sicht, sag ich jetzt mal, die dominieren das Ding dann. Und jetzt ist es so, die können quasi einfach für 2 Minuten runtergeschickt werden, aber ohne, dass es quasi ähnlich wie bei einer 10-Minuten-Strafe die Spieleranzahl verändert. Also dann ist es tatsächlich weiterhin einfach 5 gegen 5, die beiden Jungs können sich abkühlen, weiter geht's. Und damit einhergehend soll es aber so eine Strafe geben für, wenn du der Auslöser bist dafür, dass so eine Kabbelei entsteht. Also der erste Schubser, der kann quasi ein bisschen anders bestraft werden als Schubser 2, 3, 4, 5 in der Rudelbildung. So, die Jungs kriegen alle ihre Bench-Penalty und sitzen dann halt einfach ab und dürfen nicht spielen, aber es bewirkt sich nicht auf die Spieleranzahl aus. Aber diese Instigating-Geschichte, also der Erste, der quasi, der den ersten Stein wirft, sag ich jetzt mal, der bekommt eine normale 2-Minuten-Strafe und die geht dann tatsächlich mit einer Unterzahl ein.
Ja, das beweist meine schlechte Regelkenntnis, weil als ich diese Änderung gelesen habe, habe ich gedacht, das war immer so. Also ich dachte immer, wenn sich zwei Typen irgendwie in die Haare kriegen, dass es kein 4 gegen 4 danach gibt, weil das war einfach die eine Situation, die dazu führt. Wenn jetzt der eine den einen den Kopf abhaut und im Nachhinein gibt es da halt noch während dieses Klärens gibt es da zum Beispiel Reklamation oder sowas, dann sind das zwei getrennte Verfahren. Das würde ich noch so verstehen. Aber so habe ich eigentlich gedacht, war es eigentlich immer so, dass 5 gegen 5 geblieben ist. Und dass jetzt derjenige, der das Ganze angezettelt hat, nochmal einen Bonus kriegt, das überrascht mich jetzt auch nicht.
Dann haben wir noch zwei kleinere Sachen, auf die wir, glaube ich, nicht so groß eingehen müssen. Beziehungsweise, ich habe mich noch nicht ausführlich damit auseinandergesetzt, was das jetzt eigentlich bedeutet. Das werden dann sicherlich unsere Top-Schiris machen. Das eine ist, die Holding-Geschichte soll ein bisschen überarbeitet werden oder ist ein bisschen überarbeitet worden. Holding ist ja, einfach eben die Haltenstrafe. Das ist somit das Foul, was, glaube ich, am schwierigsten zu sehen ist, gerade auf hohem Niveau und gleichzeitig auch am schwierigsten zu bestrafen. Wer hält eigentlich wen? Wann war es eigentlich ein Halten? Wann ist es eher versehentlich passiert? So, wann war es eine bewusste Geschichte? Also da sind sie ein bisschen dran am Sachen tun und machen. Und Goalkeeper Safety steht auch relativ weit oben drin. Auch da habe ich mich noch nicht ausführlich damit auseinandergesetzt, was sie quasi konkret ändern. Aber es geht viel um diese Geschichten, dass beispielsweise in einem 1 gegen 0 hat einfach ein Spieler den Ball, sprintet volles Rohr auf den Torhüter zu, schießt irgendwie und ohne Rücksicht auf Verluste brettert man am Ende nochmal volles Rohr in den Torhüter rein. Und das war bisher immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal keine Grauzone, aber es wurde einfach nicht so wirklich bestraft. Sondern es war immer eher so eine Geschichte, dass, es war immer ein bisschen fragwürdig, je nachdem, wie der Schiri das ausgelegt hat. Und jetzt ist es eben ganz klar, du bist als Stürmer quasi dafür verantwortlich, was mit dir passiert. Und wenn du in den Torhüter volles Rohr reinläufst nach dem Abschluss, dann ist es halt trotzdem ein Foul, als wärst du einfach so in ihn reingerannt. Also du bist als Stürmer ein bisschen mehr in der Verantwortung, zu gucken, was passiert eigentlich mit dem Torhüter und den nicht so behandeln, als wäre er einfach nur ein Stück Luft und einfach volles Rohr in ihn reinzufetzen. Ist, glaube ich, eine gute Änderung, muss man aber auch sehen, wie sich das dann tatsächlich aufs Spiel auswirkt. So, und dann die größte Geschichte ist, glaube ich, das, was hier steht unter Floorball Brand and Game Climate. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass sie verhindern wollen, beziehungsweise ein bisschen reduzieren wollen, wie viel quasi von außen gepöbelt wird, dass irgendwie jede Schiri-Entscheidung sind direkt 3 Leute und brüllen irgendwie rein und was auch immer. Und es soll jetzt wohl sein, dass das komplette Team sitzen muss, inklusive Staff, abgesehen von einer Person. Und ich glaube, kurz vorm Wechsel darfst du dann ausstehen. Das wird sich dann auch, achso, die eine Person soll übrigens der Headcoach sein. Oder wenn der Headcoach keinen Bock hat zu stehen, dann irgendjemand anderes. Aber eine Person soll bzw. darf eben stehen. Und ich glaube, irgendwie kurz vorm Wechsel darf dann halt der Wechselblock aufstehen oder was auch immer. Aber es soll eben vermieden werden, diese Geschichte. Wir haben 25 Leute an der Bank, beziehungsweise 5 Spielen, aber wir haben 20 Leute an der Bank, 15 Spieler oder wie viel auch immer und dann noch irgendwie 5 Betreuer und alle stehen rum und gestikulieren. Sondern in Zukunft sollen gefälligst alle sitzen, bis auf den Headcoach. Ich frage mich, wie das in einigen Hallen umgesetzt werden kann. So, ach, und der soll, glaube ich, auch hinter der Bank stehen. Das frage ich mich, wie das umgesetzt werden soll. Weil in Schenefeld konnte ich nicht hinter der Bank stehen. Wenn ich in Schenefeld hinter der Bank stand, dann war ich auf dem Parkplatz. Also, da muss man mal gucken, wie ein bisschen die baulichen Voraussetzungen sind. Aber da wird es dann sicherlich eine großzügige Auslegung geben, behaupte ich.
Also, ich muss sagen, ich halte diese Regel für totalen Bullshit.
Echt? Ich finde die super.
Ich finde, das ist totaler
Boah,
Quatsch.
Boah, endlich sind wir mal nicht einer Meinung. Das passiert ist so selten. Wahnsinn.
So ein Schmarrn. Aber weißt du warum? Weil du Trainer bist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, in meiner aktiven Zeit, wenn du in so einem richtigen Heated Game bist und du hast gerade einen Pferdekuss kassiert, dass du nach dem Wechsel dich hinsetzt. Also das ist einfach so ein Nonsens. Also du musst doch als Spieler die Möglichkeit haben, aufzustehen, dich mal so auszustrecken. Dann steht der nächste Wechsel an, dann stehst du an, schüttelst dich schon so ein bisschen aus, bist ready zum Changen. Wie viele Sekunden darfst du denn stehen beim Wechseln? Wann darfst du dir deine Flasche irgendwo an der Ecke holen gehen, weil die ist natürlich 5-mal rübergerollt. Während du da hingehst, redest du mal kurz mit einem anderen Mitspieler. Wie kommunizierst du denn bitte mit der Bank, auf der Bank, mit den 4 Kollegen links von dir? Das ist einfach, das ist halt, ich weiß, dass diese Regeln eigentlich auch mit dieser Spielerkommission irgendwie abgestimmt werden. Aber welcher Vollhorst hat sich denn den Quatsch überlegt?
Ich finde, das sind alles Probleme, die sind sehr leicht lösbar, Jan.
Überhaupt?
Also, du bist
überhaupt
als, also du bist als Spieler für deine Ausrüstung verantwortlich. Dazu zählt auch deine Trinkflasche. Dann musst du dich halt einfach da hinsetzen, wo deine Trinkflasche ist. Außerdem, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Coach bin, aber ich glaube, seit 15 Jahren oder so sage ich meinen Leuten auf der Bank, Leute, ihr seid ein Block, setzt euch bitte auf der Bank gemeinsam hin, sodass ihr miteinander sprechen könnt, ohne irgendwie 85 Meter an der Halle überbrücken zu müssen. Jetzt werden das Leute auch endlich mal umsetzen, weil die werden merken, ah scheiße, wenn ich meinem Verteidigerkollegen was sagen will, der 10 Meter weiter hinten sitzt auf der Bank, da muss ich erstmal hinlaufen, das darf ich nicht. Von daher, ich finde, das ist eine rundum gute Regeländerung.
Ich habe ja aus Frust, habe ich hier unabsichtlich das Bürotelefon umgehauen. Ja, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, wie wir diesen Podcast weiter umsetzen können. Das ist total philosophische hier Diskrepanzen. Also will ich sehen, vor allen Dingen, wie man das dann in der Praxis umsetzen wird. Und auch das mit dieser einen Person. Du hast es ja auch angesprochen, also die Kapazität in vielen Hallen ermöglicht das gar nicht. Ich glaube, das wird jetzt nicht so schwierig sein, weil ich glaube, jede Regel ist damit nochmal abgesichert, also sofern umsetzbar. Ne? Ja, also wenn du da jetzt nicht hinter der Bank stehen kannst, das eine. Ich sehe jetzt aber irgendeinen Assistenztrainer, der jetzt eigentlich die Blöcke so ein bisschen abwandert, um ihnen auf dem Taktikboard zu zeigen, guck mal, hier müsst ihr die Flanken besser zustellen. Den Physio, der von Person zu Person springt, um mal die Wade zu massieren. Also,
Ja, also die praktische Umsetzung würde mich auch noch interessieren. So dieses, es darf wirklich nur eine Person stehen, finde ich auch so ein bisschen so, ja, Moment mal.
Und vor allem, Entschuldigung, ich muss noch mal nach. Ich wär's denn,
du warst eigentlich gerade schon wieder auf dem Weg, hatte ich das Gefühl, einigermaßen objektiv zu werden. Und jetzt bist du wieder hoch.
Ich will wieder oben. Vor allem, ich meine, alle Regeln, die werden ja geschrieben, um irgendeinen Zweck zu erfüllen. Und der Zweck ist, dass die Bank nicht overheated, dass, da war sogar kurz beschrieben, dass der Gegner auf dem Platz sich nicht eingeschüchtert fühlt, ein bisschen kreativ übersetzt, den Ball vor die gegnerische Bank zu spielen. Oder wenn man sich dort bewegt, dass man nicht das Gefühl hat, man hat gerade 3 Typen im Nacken, die einen da in die Haare spucken wollen. Das kannst du doch alles sowieso regeln. Also du kannst doch sagen, wenn sich die Bank so und so aggressiv verhält oder wenn sie im Weg des Spielsekretariats steht, da kannst du doch drauf eingehen. Aber den Jungs in einer Sportart, wo du fliegende Wechsel hast. Das kommt ja noch dazu. Also in dieser Erklärung war, im Fußball ist es auch nicht so. Das fand ich sehr, sehr schlecht geschrieben von der AFF. Die haben geschrieben, ja, im Fußball sitzen die Leute auch. Alter, im Fußball sitzen sie 90 Minuten, weil sie im Zweifel gar nicht spielen. Im Floorball gehst du in 40, 45 Sekunden wieder aufs Feld. Was ist denn das für eine Burpee-Übung, dass du dich da immer wieder auf... Ich find's, nee, total daneben.
Ich dachte, wir würden Konsens finden, nee, so langsam.
Aber nicht.
Es ist wieder schwieriger geworden.
Ich geh paddeln.
Ich finde tatsächlich, dass das halt, also was du jetzt beschreibst, ist halt wieder so eine Auslegungsgeschichte. Also die wird es halt wieder super kompliziert machen. Was darf die Bank gerade noch, aber ab wann ist es so verhalten, dass wir eigentlich nicht sehen wollen?
Das wird aber sowieso
passieren. Das finde ich, ist wieder so, Und ich finde diese Geschichte tatsächlich so, wenn man das einigermaßen locker macht, so die Spieler kommen vom Wechsel und müssen sich einigermaßen zielstrebig hinsetzen und dann auch nicht eine Stunde vorm Wechsel wieder aufstehen, dann finde ich, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr elegante Methode, um diese ganze tumultartigen Zustände, die du teilweise wirklich auf Bänken hast, finde ich, ne? Also dann sind da irgendwie drei Leute liegen irgendwie halb auf der Bank, drei Leute stehen auf den Bänken. Dann hast du irgendwie fünf Leute, die stehen halb auf der Bande, teilweise schon im Spielfeld, weil der Wechsel kommt. Einige stehen aber auch einfach nur so auf der Bande, weil sie das entspannter finden, da den Fuß drauf zu haben. Also teilweise, finde ich, sieht das schon sehr, sehr unsortiert aus und etwas unübersichtlich. Um all sowas in den Griff zu bekommen und auch diese Pöbelgeschichte, wo halt Spieler, die einfach schon stehen, und deshalb ist, glaube ich, dieses ich schreie jetzt mal rein noch was deutlich anderes, als wenn ich einfach sitze. Ich glaube, das nimmt tatsächlich relativ viel Druck raus. Finde ich, ist eigentlich eine relativ elegante Regeländerung. Ich bin gespannt, wie es wird. Wenn es richtig scheiße ist, machen sie es wahrscheinlich auch wieder rückgängig. In Schweden haben sie es ja aber ausprobiert. Da ist es ja, glaube ich, die komplette Saison schon über so. Das scheint relativ gut zu klappen. Also die Leute liegen teilweise komisch auf ihren Stühlen rum. Ich weiß nicht, ob man das noch als Sitzen bezeichnen kann, wenn man halb liegt. Aber zumindest scheint das dafür zu sorgen, dass da die Gemüter nicht mehr ganz so hoch hergehen. Aber naja, schauen wir mal, wie es am Ende umgesetzt wird. Ich glaube, das waren tatsächlich die entscheidenden Dinge. Es gibt hier noch was, das ist noch eine Kleinigkeit, das ist aber vielleicht ganz spannend. Es gab bisher immer diese Geschichte, dass du in einer Empty-Net-Situation, was eigentlich immer clever, den Penalty zu ziehen, wenn du quasi die Gelegenheit hattest. Also wenn ein Stürmer mit dem Ball auf dein Tor zuläuft, dann gib bitte immer alles, um ihn umzutreten. So war bisher eigentlich, also muss ich wirklich so sagen, das wäre, wenn du die Regel korrekt interpretierst, war das eigentlich die Message, die da drin stand. Weil es ist egal, wie du ihn umrupst, solange das nicht ein wirklich brutales Foul ist, gibt's halt ein Penalty, du kommst ungestraft davon und beim Penalty hat dein Goalie auf jeden Fall eine bessere Chance als dein leeres Tor gegen den Typen, der mit dem Ball drauf zuläuft. Deshalb war eigentlich immer völlig egal, hoher Schläger, Beine wegziehen von hinten, brutaler Stockschlag des Todes nochmal im Vorbeigehen. Völlig egal, war immer objektiv die bessere Entscheidung. Und jetzt ist es so, wenn du quasi einen Penalty ziehst auf ein leeres Tor, gibt es ein technisches Tor. Also dann gibt es eben nicht den Penalty, sondern wird direkt das Tor gegeben. Finde ich, ist auch eine gute Regeländerung. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Dinge, die ich rausgeschrieben hatte. Hast du noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen?
Nö, ich glaube, das war das Dringlichste.
Okay, und dann kommen wir in unser letztes Thema für heute. Wir haben letzten Monat ja schon das Teil 1 vom Europafenster gemacht, haben uns über Schweden und Finnland unterhalten und legen heute Tschechien und die Schweiz nach. Und Jan, du darfst anfangen, weil du so rumposaunt hast, dass du so gut vorbereitet bist, was Tschechien angeht.
Ich bin optimal vorbereitet auf Tschechien. Tatsächlich, weil es dort einige sehr interessante Sachen gab. Ich glaube, so eher strukturelle Themen, die man auch etwas übernehmen oder zumindest als Inspiration übernehmen kann. Ich mache es trotzdem relativ schnell und bündig. Das könnt ihr dann in halber Geschwindigkeit nachhören. Also sportlich ist es eine relativ klare Sache. Mladá Boleslav auf Platz 1, 24 Spiele ungeschlagen bis jetzt. 22 Siege, zweimal nach Verlängerung. Kurios finde ich, 81 Gegentore, also 3,2. Das ist um 25% weniger Gegentore als Tatran auf Platz 2. Platz 3, weil auf Platz 2 ist dieses seltsame Konstrukt aus Vary und Bohemians, also so zwei Vereine, die voneinander entfernt, glaube ich, 200 Kilometer sind und sich irgendwie zusammengetan haben, weil Vary irgendwie die Halle haben, dafür haben Bohemians den besseren Kader und insgesamt ergibt uns irgendwie wenig Sinn, vor allem der Name ist auch brutal, HDT.CZ Floorball Vary Bohemians, also so vom Namen her, glaube ich, so das Human Centipede des internationalen Floorballs. Naja, Was sonst? Was ganz spannend war, vor Wochen war so ein Topspiel Tatran gegen Vary, also Vary Bohemians, muss ich jetzt sagen, damit das irgendwie verständlich ist. Und fand ich interessant, weil war Videobeweis mal wieder. Es stand, ich glaube, in der letzten Minute hat Benesch für Tatran irgendwie das 6-6 gemacht. Dann war Verlängerung 3 gegen 3. Das haben ja die Tschechen. Das ist übrigens auch vielleicht eine Regel, die man international umsetzen könnte. Es macht ja richtig Spaß. Und in der letzten Sekunde des Powerplays gab es einen Freistoß für Bohemians. Bohemians Passschuss, Ball im Netz, eigentlich Tor. Und dann erst klingelt das Horn. Aber Schiri hat Videobeweis und wollte wissen, ob es tatsächlich einfach nicht verzögerte Akustik war und hat es dann nicht gegeben, weil die Akustik zu spät kam. Und dann gehen natürlich die Gemüter durch die Decke, weil alle wissen, der Ball war im Netz noch bevor es geklingelt hat. Aber es zählt natürlich die Zeit, die offiziell gemessen wird. Und dann im Penalty-Schießen hat Tatran gewonnen. Also es war dann tatsächlich nochmal doppelte Strafe. Kann man nachschauen, hat einige Emotionen wieder verursacht. Ansonsten gibt es einige Rekorde. Also Jiří Kárny, ehemaliger tschechischer Nationalspieler, wird der Erste sein, der die 1.000-Punkte-Marke bricht in der Superliga. Und zwei Spieler werden dieses Jahr auch den Topscorer-Wert in der Liga pulverisieren, könnte man sagen. DeLong und Jaroslav Petrák, einer hat 87 Punkte, der andere hat 83 Punkte. Und um die Dimension zu zeigen, der dritte, Karel Petrák, wahrscheinlich der Bruder, weiß ich nicht, Cousin, hat 58 Punkte. Also einfach mal 26 Punkte weniger als der Zweitplatzierte. Beziehungsweise, was sind das dann nochmal, 4? Also 30 Punkte weniger als der Erste bei dem Topscorer. Also man könnte sagen, das sind weißkirchensche Verhältnisse.
Ja, ich wollte sagen, Floppo hatte letzte Saison 90 Punkte, da muss genau. Musste er noch nachlegen, der Kollege.
DeLong hat noch ein paar Spiele. Was ich besonders spannend fand, ist, ich glaube, das gibt es bei den Tschechen schon eine Weile, also der erste Wert auf jeden Fall, der zweite weiß ich nicht, aber in der Tabelle, in den Statistiken habe ich gesehen, nicht nur das Plus-Minus- Werte gemessen werden. Da ist DeLong auf Platz 1 plus 93 Punkte. Aber es gibt mittlerweile auch Time-on-Court-Messung. Das kennt ja man meistens aus dem Eishockey oder aus dem Basketball, ne? Wie lange halt Spieler eingesetzt werden. Da ist nochmal auf Platz 1 ist Marek Koric, der spielt 27 Minuten. 27:01 für Liberec. Habe ich überlegt, ist das viel, ist es wenig? Also du hast ja, wenn du so drei Lines hast und es fair aufteilst, müssten es ja 20 sein. Wenn es eine 27 spielt, bleibt den anderen ja dementsprechend so 17 übrig. Also schon disproportional. Also ist ein interessanter Wert, würde ich mir in der Bundesliga vielleicht auch mal wünschen. Was gab's noch?
Ganz kurz dazu.
Klar.
Finde ich spannend. Das ist so eine Geschichte. Plus Minus ist, finde ich, cool. Ist so irgendwie nice to have, ist ja auch relativ einfach zu tracken, muss man sagen. Ich habe das auch immer gemacht für meine Teams, so plus minus fand ich immer ganz cool. Was super schwierig ist zu tracken, ist ja dieses Thema quasi Time on Court, Eiszeit, wie es im Eishockey heißt, was auch immer. Das finde ich richtig stark, dass sie das jetzt haben. Das habe ich irgendwann mal gesehen, weil du gefragt hast, ist 27 Minuten viel oder wenig, bei irgendeinem WM-Finale, ich weiß nicht, wer es war, Schweden gegen Finnland oder so, ist auch egal, habe ich danach gesehen, dass ich glaube, Robin Nilsbert und Tobias Gustafsson, die waren da, glaube ich, Verteidigungspartner. War nicht jetzt die WM, war entweder die vorletzte oder die vorvorletzte WM sogar. Die standen, glaube ich, 38 Minuten auf dem Platz. Weil Powerplay, Boxplay, 4 gegen 5, also am Ende nochmal 6 gegen 5, Überzahl, Unterzahl, hast du alles nicht gesehen. Irgendwann haben sie dann ihre dritte Reihe gestrichen, beziehungsweise ich glaube, sie haben mit 2 Verteidigerpärchen gespielt und 3 Sturmreihen oder sowas. Das fand ich brutal. Also wie auch dann. Es ist ja häufig so in Sportarten, wo du so viel wechseln kannst, wie du willst. So am Ende bringst du halt deine Superstars und dann nimmst du die auch nicht mehr runter. So auch wenn die völlig im Arsch sind, das ist halt so, ich brauche jetzt meine Top-Leute, die das Spiel entscheiden. Und das fand ich so, ja okay, Flowball scheint auf ganz hohem Niveau in eine ähnliche Richtung zu gehen. So wenn es nicht anders geht, dann knechten die Coaches ihre Top-Spieler bis zum Erbrechen. Völlig egal.
Fand ich spannend. Und wahrscheinlich dann die Verteidiger vielleicht noch ein kleines bisschen mehr als die Stürmer. Also wird wahrscheinlich da der Wert höher.
Und so Nilsbert spielt halt auch Powerplay und Boxplay. So, das macht dann natürlich auch einen großen Einfluss. Das ist ja immer die Frage, wie das aufgeteilt ist. Ja.
Dann schließe ich das noch ab. Und zwar hatte ich mir auch die Statistiken der Zuschauerwerte angeschaut. Und das finde ich auch ganz interessant. Also in Tschechien gibt es ja dieses große Problem, dass viele Vereine aus der höchsten Liga in Prag spielen. Das sind, glaube ich, mittlerweile 4 oder 5. Und dadurch verteilt sich halt die Zuschauerzahl dort. Und deshalb gibt es auch, obwohl die Vereine eigentlich aus dieser Region zu den Top-Teams gehören, haben die aber nicht die Zuschauerzahlen. Also auf Platz 1 ist gerade Vary, also das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum sich die zwei Vereine verbunden haben. Die haben 449 Zuschauer im Schnitt zu Hause. Das zeigt eigentlich, also man könnte sagen, ja, ist solide, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch ein ziemlich kleiner Wert. Das ist ja eine Sportart, die in Tschechien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wird und du hast halt 450 Zuschauer. Also eigentlich ist es ziemlich lächerlich. Auf Platz 2 ist Pardubice. Das sind also so Vereine aus Städten, die haben dann so Pi mal Daumen 150.000 Einwohner. Also aktiviert sich es dort halt ein bisschen besser als in Prag. Und kurios fand ich, dass Vinohrady, das ist so eine der Städte, eine der Prager Vereine, ist letzter mit 120 Zuschauern. Und wenn du darüber nachdenkst, ey, was für ein Weg der Sport gegangen ist, wir nehmen ja die Tschechen sehr oft als, auch zu Recht, als Beispiel, wie man die Sportart vermarktet. Das machen sie ja wirklich viel besser als alle anderen Top-Nationen. Und trotzdem hast du halt zu Hause halt nur 120. Noch einen Wert lege ich nach, den finde ich auch ganz interessant. Und zwar, Sie haben ja auch die Statistik für die Vereine, die auswärts am meisten Zuschauer ranlocken. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Zahl, weil zum Beispiel Mladá Boleslav ist damit auf Platz 1, weil wenn die kommen, wollen halt alle gucken gehen. Und die ziehen ja dann die Zuschauerzahl auf 391 hoch. So, habe ich noch was? Achso, ja, letzter Punkt noch. Es gab, das ist auch so ein Übergang zu den Damen, die Floorballer des Jahres wurden gewählt in Tschechien. Das ist jetzt bei den Herren nicht so überraschend Ondřej Němeček geworden von Stoleta. Bei den Damen ist es Michaela Kubečková, die spielt für Kalmarsund. Was ich lustig fand, ist auf Platz 2 ist Šárka Staňková aus Kalmarsund und auf Platz 3 ist Karolina Klubalová. Wo spielt sie?
Kalmarsund.
Ja, ja, richtig. Also du hast einfach mal 3 Spielerinnen deiner Nation, spielen alle in einem ausländischen Verein. Ne? Also es ist nicht irgendwie so die heimische Top-Truppe.
Also bei den Männern ja fast genauso, ne? Also Němeček bei Stoveta und Filip Langer ja auch. Ich glaube, einen dritten Tschechen haben sie nicht, aber auch da tummeln sich ja die tschechischen Topspieler.
Ja, wobei da, also ich habe jetzt den Podcast von Floorball CZ gehört, den letzten, und da hieß es, also wenn Storetta dieses Jahr wahrscheinlich den Titel nochmal holt, dann werden die vermutlich auch sich verabschieden und woanders hingehen, weil hat man halt schon einiges dort erlebt und es ist jetzt nicht so, dass das Leben friert halt so ein bisschen ein, ne? Also wenn du dir dort keine eigene Karriere baust, weil du jetzt irgendwo in Schweden für, keine Ahnung, ein Planungsbüro arbeitest, dann bist du ja voll und ausschließlich auf Floorball konzentriert, und wenn du dann irgendwie in deinen späten 20ern bist, dann musst du natürlich auch ein bisschen vorsorgen, und dann mittlerweile ist es auch ein Grund zu gehen.
Das hat Eliska Krupnova übrigens, glaube ich, gemacht. Die hat ja lange für Pixbo gespielt, bis sie irgendwie Ende 20 war oder sowas. Und ich weiß gar nicht mehr, für wen die gearbeitet hat. Irgendein Pharmakonzern in Göteborg. Und die wird, glaube ich, auch da bleiben. Also ich glaube, die hat sich da jetzt so ein bisschen für den Karriereweg entschieden. Aber klar, ist halt nicht für jeden was. Dann können sie ja als nächstes nach Finnland und sich das nochmal angucken.
Es ist auf jeden Fall deutlich lukrativer, in Schweden sich eine Karriere aufzubauen, als, nein, Prag vielleicht noch nicht. Prag ist ja mittlerweile ziemlich oben dabei, aber so die anderen Ecken, schwierig. Ich schließe noch die Damen ab. Da fand ich es überraschend, das wusste ich gar nicht, dass die Extraliga der Damen, also die höchste Liga, die heißt jetzt Chess-Extraliga. Und Chess wird jetzt in Deutschland niemandem was sagen, aber in Tschechien ist es der größte Energiekonzern. Also es ist wie Vattenfall oder E.ON zusammen. Und wenn du die ranholen willst, dann musst du dich schon bemühen, glaube ich. Und das hat hier offensichtlich geklappt. Auf Platz 1 Vítkovice, im Grunde, glaube ich, ohne Niederlage in der regulären Spielzeit zumindest, 2,5 Gegentore. Das zeugt schon davon, dass da hinten einfach so das Tor irgendwie verbaut ist. Vor Chodov und Střešovice. Da vielleicht auch noch so ein bisschen Blick auf diese Zuschauerzahlen. Das ist nämlich ganz lustig. Da ist auf Platz 1 ist Chomutov, also wieder so eine mittelgroße Stadt, 245 Zuschauer. Und auf Platz 2 ist FBC Kabat Dobruška. Keine Ahnung, wo das Kaff liegt. Ich habe noch nie im Leben den Namen dieser Stadt gehört. Und sie hat die zweithöchste Anzahl an Zuschauern in der tschechischen Damenliga. Ich habe geguckt, ist irgend so ein 6000-Seelen-Stadt, was in Tschechien jetzt nicht so ein Dorf ist, ne?
Und die sind alle beim Spiel, wenn gespielt wird.
Und die sind dann offensichtlich, viele davon sind im Spiel. Es gab in Tschechien mal im Fußball einen Club, der hieß Bršany, da bin ich mal vorbeigefahren. Und das war praktisch das Stadion und daneben so drei Holzhütten und das war das Dorf. Also das war die kleinste Stadt in Europa, wo ein Erstliga-Fußballwettbewerb betrieben wurde. Ich glaube, die hatten 260 Einwohner, aber halt so ein Stadion, ne? Also für, keine Ahnung, 7000 Leute, also war total skurril. So, jetzt müsste ich auch nicht überstrapazieren. Also so die, genau, und die haben 225 Zuschauer, das habe ich schon gesagt. Das wäre mein kurzer, schneller Exkurs nach Tschechien.
Dann übernehme ich und liefere die Schweiz nach. Und zwar ist da ähnliche Konstellation in Deutschland, die wie in Deutschland, die sind mit der regulären Saison entweder am Ende oder kurz vorm Ende. Bei den Damen sind sie schon durch. Da haben für mich einigermaßen überraschend die Wizards Bern Burgdorf die reguläre Saison auf Platz 1 beendet. Die haben sich so in den letzten Jahren immer so ein bisschen weiter nach oben gerobbt und waren auf jeden Fall solides Playoff-Team. Aber dass sie jetzt auf einmal Platz 1 geholt haben, überrascht mich schon. Zug United und die Kloten Dietlikon Jets sind dann auf den Plätzen 2 und 3 gelandet. Das ist jetzt nicht so überraschend. Das sind wahrscheinlich die beiden Teams, wo man vor der Saison auch gesagt hat, jo, das sind die Titelfavoriten. Scorerliste bei den Damen. Einigermaßen spannend. Erinnert mich an deine tschechischen Verhältnisse tatsächlich so ein bisschen. Julia Kronelt von Zug United führt sie an, relativ deutlich mit 61 Punkten. Platz 2 Isabel Gehrig, auch von Zug, mit 54 Punkten. Und auf Platz 3 ist Anina Feist, heißt sie, von Co United, mit 34 Punkten. Also schlanke 20 Punkte dahinter. Da geht's, ist ja schon durch, Scorerwertung ist entschieden. Also da quasi Doppelsieg für Zug und auch mit riesigem Abstand auf Platz 3. Bei den Herren ist noch ein einziger Spieltag offen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob der heute gespielt wird, also am 1.3. oder nächstes Wochenende. Aber Stand jetzt wird auf jeden Fall Wieler Ersingen die reguläre Saison gewinnen. Die sind Erster geworden. Den Platz werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Also rein rechnerisch geht es nicht mehr. Zug und Langenau sind auf den Plätzen 2 und 3 und werden sich wahrscheinlich auch bis zum Ende prügeln. Also da geht es jetzt noch darum, wer gewinnt das letzte Spiel, wer verliert und so weiter und so fort. Da könnte sich noch was tun. Und dann sind, glaube ich, Thurgau und Könitz auf 4 und 5. Und dann ist es ja immer so, im Schweizer Floorball wird quasi gezogen und ich gehe davon aus, die beiden haben auch richtig viele Punkte, dass die sich nicht quasi jemand Thurgau oder Könitz schnappen wird in den Playoffs, bevor alles durch ist und dass die sich dann begegnen werden in der Viertelfinalserie. Scorerliste hier, Albin Sjögren führt sie an. Das ist, glaube ich, immer so gewesen, seit er aus Schweden in die Schweiz gewechselt ist. Hat 61 Punkte und damit 15 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Mikko Kailiala. Also auch das ist eigentlich durch, wenn da nicht noch ganz komische Sachen passieren. So, und dann haben wir noch ein paar News. Die habe ich jetzt einfach mal mit unter das Schweizer Fenster geschoben. Und zwar, Justus Kainulainen dürfte dem einen oder anderen noch was sagen, ist zu dieser Saison zu Zug United gewechselt von seinen Oilers, war aber verletzt. Hat sich Ende letzter Saison verletzt, ich glaube Kreuzbandriss, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ist zu Zug United gewechselt. Und das fanden wir, glaube ich, damals schon komisch, als das verkündet wurde. Da wurde nämlich gesagt, er wechselt jetzt schon zu Zug, weil Vertrag war schon unterschrieben und sowas, aber er wird die Saison definitiv kein Spiel machen und er wird sich komplett auf seine Reha konzentrieren und er wird dann zur Saison 2026-27 seine erste Saison bei Zug United spielen. Und da waren wir beide, glaube ich, schon so, wir kennen nicht hundertprozentig, was seine Verletzung ist, aber mehr als ein Jahr Pause klingt schon ziemlich lang. Also so um nach einem Kreuzbandriss wieder, wenn es ein Kreuzbandriss war, aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine Knieverletzung, von daher gehe ich von Kreuzbandriss aus. Um von einem Kreuzbandriss so einigermaßen wieder ready zu sein, sage ich mal, braucht man 6 Monate, um zumindest so, ich glaube, medizinisch wieder viel machen zu können, wie auf jeden Fall im Alltag hat man keine Probleme mehr und kann so ein bisschen anfangen mit Laufen und so weiter und so fort. Ich glaube, nach 9 Monaten, sagt man normalerweise, ist Vollkontakt teilweise wieder okay, kommt dann immer auf Behandlungsverlauf an und Genesungsverlauf und so. Und ab 12 Monaten sind die Leute, glaube ich, eigentlich fast immer wieder einigermaßen ready. Auch wenn sie irgendwie NBA spielen oder sowas, wo die Belastung, glaube ich, schon nochmal ein bisschen anders ist, gerade mit den ganzen Sprunggeschichten und so. Naja, wie dem auch sei, er ist jetzt, glaube ich, 11 Monate raus gewesen und hat sein Comeback gegeben. Also, das war schon berechtigt, würde ich sagen, dass ich das ein bisschen komisch las am Anfang. Ich habe gesehen, er hat schon 7 Spiele tatsächlich in seiner Statistik stehen. Das habe ich nicht hundertprozentig verfolgt. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige drauf standen, so von wegen Warm-up mitgemacht und irgendwie für Penalty-Schießen oder für Powerplay oder sowas, dass er quasi drauf geblieben ist. Er hat jetzt aber wohl sein erstes richtiges Spiel wieder gemacht. 3 Tore und 1 Vorlage. glaube ich, okaye Bilanz. Unter anderem so ein richtig schöner Slapper im 5 gegen 5 sogar, so von der rechten Flanke, so wie man Kainulainen in seinen besten Tagen noch kennt. Der wird wahrscheinlich auch weiter Schlagschüsse geübt haben in der ganzen Zeit, wo er verletzt war. Beziehungsweise wo er schon wieder trainieren konnte, aber noch nicht Vollkontakt durfte. Naja. Dann Kollege Aro Astala hat diese Saison bei Floorball Könitz gespielt. Und hat sich dafür entschieden, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge thematisiert, dass er wieder nach Finnland gehen wird im Sommer. Und es gab jetzt ein Interview mit ihm, mit irgendeinem finnischen Medium, was so ein bisschen Aufsehen erregt hat, kann man, glaube ich, sagen. Ich habe das Ding durch einen Google-Übersetzer gejagt. Von daher, ob jetzt die Ausdrucksweise so stimmt und ob er das hundertprozentig alles so gesagt hat, weiß ich nicht. Aber ich lese mal so ein paar Auszüge vor. Dieses Jahr ist womöglich die einzige Chance meiner Karriere, bei einem Heimturnier zu spielen. Wenn ich es schaffe, möchte ich in Bestform sein und ich merke, wie schwierig es ist, hier in der Schweiz fit zu bleiben und mich zu verbessern. Ich glaube, dass ich durch das Training in Finnland diesen Sommer deutlich besser für den Wettkampf vorbereitet sein werde. Ich schon so, also man kann das ja denken, aber man muss ja nicht sagen, in der Schweiz werde ich definitiv nicht fit. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Geht aber noch weiter. Er sagt, wir treiben von Montag bis Donnerstag jeden Abend Sport, was ich so noch nirgendwo gesehen habe. An den übrigen Tagen der Woche trainieren wir überhaupt nicht, egal wie die Spiele laufen. Wir machen eigentlich kein richtiges Mannschaftstraining, außer ein paar Schnelligkeitseinheiten. Das richtige Konditionstraining muss man alleine absolvieren. Man hat aber nicht das Gefühl, dabei große Fortschritte zu machen. Also einmal so schon mal das Feuerzeug genommen und so das Königstrikot so leicht angezündet am unteren Ende, würde ich sagen. Ja, und gibt noch ein paar, also die Aussagen fand ich einigermaßen bemerkenswert. Es gibt noch so 2, 3 andere Aussagen von ihm. Im Prinzip reitet er darauf rum, dass er das Gefühl hat, in der Schweizer Liga läuft es alles nicht und er wird da nicht besser und was soll das hier eigentlich alles? Am Ende relativiert er dann so ein bisschen, so nach dem Motto, ja, alle waren stets bemüht und haben ihr Bestes gegeben und es lag jetzt auch gar nicht am Team und das Umfeld und so, ist super und so, aber fand ich schon bemerkenswert doll, diese Aussagen. Vor allem, dass er gesagt hat, in der Schweiz wird quasi kein Konditraining gemacht. So nach dem Motto, die sind da alle unfit und die muss das alles selber machen. Das finde ich ganz lustig, weil, gut, ist jetzt ein anderer Spieler und ein anderer Verein, aber mir hat Thomas Berger mal erzählt, als er noch Trainer war von Wieler Ersingen und dann, ich glaube, Jonas Pülsi und Christa Savonen kamen, dass die quasi genau das andere gesagt haben. Mhm. Nämlich, die mussten auf einmal in der Schweiz Kondi bolzen, wie die Bekloppten, und irgendwie Koordinationstraining machen und Laufleiter hier und Schnelligkeit da und irgendwie Seilspringen zum Aufwärmen und sowas. Und das konnten die wohl alle gar nicht. Also Thomas sagte, die können eigentlich nur zocken, wenn die aus Finnland kommen. So, jetzt weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es an den Trainern liegt. Ich weiß nicht, ob es an den Vereinen liegt. Ich weiß auch nicht, ob es an den Nationen liegt oder weiß ich an den Spielergenerationen, wollte ich sagen. Aber ja, auf jeden Fall spannend, wie er da so einmal gesagt hat, nee, das ist in Könitz, das ist alles nichts für eine WM-Vorbereitung, das macht keinen Sinn.
Ich glaube, er ist ja auch ein richtiges Tier und vielleicht nimmt er dann halt diese physische Kondition halt auch nochmal anders wahr oder das spielt halt für ihn eine andere Rolle, weil ich kenne es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also die Finnen waren nie die Fitnesstrainings-Weltmeister. Ja. Im Gegenteil, die waren halt immer sehr verspielt und man musste die halt immer fit kriegen, wenn die dann halt in die Top-Teams oder in die Schweiz gekommen sind. Ne? Also,
Wobei es natürlich auch sein kann, dass es einfach die Oilers sind. Ne? Also er war ja bisher, glaube ich, immer bei den Oilers, ist da ja, glaube ich, groß geworden, in Anführungszeichen, beziehungsweise ist da aus der Jugend gekommen. Und wenn man sich die anguckt, also Kainulainen und er sind halt unfassbare Kanten. Und wenn das so deine Leader sind im Team, dann machen die anderen wahrscheinlich auch nicht so viel weniger. Von daher kann es auch sein, dass es einfach so ein bisschen Teamkultur ist.
Ja.
Und vielleicht ist Könitz tatsächlich einfach ein Team, was irgendwie nicht so viel Physis macht. Das weiß man ja alles nicht. Auf jeden Fall bemerkenswertes Interview. Finde ich cool, dass wir sowas mal haben. In so durchkonventionalisierten Sportarten liest man sowas ja eher selten. Von daher fand ich das mal ein wenig erfrischend, dass da einfach jemand gesagt hat, nee, ich finde das hier kacke und in Finnland werde ich fitter. Also gehe ich wieder nach Finnland. Ergänzend muss man dazu sagen, um auch vielleicht die Schweiz und Könitz so ein bisschen in Schutz zu nehmen, so richtig geil performt hat Astala jetzt nicht bei Könitz. Also der hatte ja erstens seinen Wettskandal und war deshalb 2 Monate gesperrt. Ist auch so die Frage, ob man sich das vorstellt von seinem Star-Transfer. Und hat dann irgendwie in 13 Spielen, hat er, glaube ich, 23 Punkte gemacht oder so. Muss man mal gucken, wie es jetzt in den Playoffs ist. Aber ja, also war jetzt auch nicht irgendwie die überragende Saison, die sie sich von ihm versprochen haben, glaube ich. Was gibt's noch? Der Schweizer Cup ist ausgespielt worden, also der Pokal. Den hat bei den Herren, hat Floorball Toga gewonnen. Ersten Titel geholt in der Vereinsgeschichte und ich glaube, die sind ja erst vor 4 Jahren oder so in die NLA aufgestiegen. Also das tatsächlich auch relativ steile Entwicklung. Cool. Und bei den Damen hat Zug United gewonnen. Das ist jetzt nicht so überraschend. Was allerdings vielleicht überraschend ist und viele vielleicht auch gar nicht wissen, die hatten Nora Holle im Tor. Und die damit jetzt auch ihren, oh, ich weiß nicht, ob sie erster Titel ist, aber auf jeden Fall ihren ersten Cup-Sieg hat sie geholt. Und das ist, finde ich, eine eher coole Story, dass unsere aktuelle deutsche Nationaltorhüterin auch gleichzeitig beim mitbesten Schweizer Club unter Vertrag steht und da tatsächlich auch die großen Spiele bestreitet. War mir vorher gar nicht so bewusst. Ich dachte, sie wäre eher Nummer 2. Aber die scheinen so gleichberechtigte Nummer 1 so eine Regelung zu haben. Und in den wichtigen Spielen hat zuletzt eher sie gespielt. Und als letztes müssen wir noch kurz Werbung machen für den HCR Wintertour, die, glaube ich, so medial, würde ich jetzt mal behaupten, was ich so mitbekomme, mit den besten Job machen von den ganzen Schweizer Vereinen, wahrscheinlich auch ein bisschen begünstigt durch ihre krasse Zuschauerkulisse, die sie haben, aber da ist auch immer die Frage, was bedingt was, also das eine führt ja sicherlich zu dem anderen und umgekehrt, also machen da auf jeden Fall richtig, richtig gute Arbeit. Haben ja auch einen relativ großen Floorball-Podcast. Ich glaube, Floorball Uncut oder so heißt der. Haben auch immer spannende Gäste. Leider auf Schweizerdeutsch, sodass ich es mir immer, ich höre es mir manchmal an, aber ich muss es immer in Maßen genießen, weil ich sonst immer durchdrehe, wenn ich es zu lang höre. Die haben jetzt aber tatsächlich eine Doku rausgebracht, beziehungsweise einen Dokumentarfilm, der ihren Cup-Sieg 2025 thematisiert. Also wo sie die Saison über so ein bisschen begleitet worden sind. Auch relativ aufwendig produziert, hatte ich das Gefühl. Kann man sich jetzt online angucken. Ich glaube, man kann ihn nur kostenpflichtig ausleihen. Aber kostet irgendwie, ich weiß nicht, 19 Franken oder sowas. Also vergleichbar mit einem Kinobesuch kann man schon mal machen. Und gibt's mit deutschen Untertiteln. Also für alle, die nicht nur Schweizerdeutsch in der Kabine hören wollen. Gibt's relativ intime Einblicke in die Kabine von den Jungs mit Original Schweizerdeutsch mit astrein hochdeutschen Untertiteln. Also, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, euch mal ein bisschen ein hochpositionierteres Medium anzugucken im internationalen Floorball, dann sei das hiermit herzlich empfohlen. So, und dann haben wir es, glaube ich, Jan. Oder hast du Ergänzungen?
Nee, ich glaube, diese Folge ist rappelvoll. Wir haben es geschafft, glaube ich, alles unterzubringen, was wir unterbringen wollten. Wir haben jetzt den relativ kurzen Monat hinter uns. Jetzt erwartet uns ein längerer März, der extrem spannend sein wird. Insofern freue ich mich schon auf die nächste Folge, weil dann ist Crunch-Time.
Genau, dann ist Crunch-Time. Wenn wir das nächste Mal Aufnahme machen, werden die Playoffs auf jeden Fall schon laufen. Die ersten paar Spiele werden wahrscheinlich schon gespielt sein. Das Final Four wird auf jeden Fall kurz vor der Tür stehen. Holt euch dafür schon mal Karten, falls ihr noch keine haben solltet. Kommt gerne vorbei. Wie gesagt, wenn nicht noch ganz komische Dinge passieren, werden wir 3 auf jeden Fall auch vor Ort sein. Ansonsten die üblichen Shoutouts, streut uns gerne auf Social Media. Wenn ihr uns einen kleinen Groschen dalassen wollt, freuen wir uns auch sehr darüber. Dann gerne einfach unter www.konterpass.de einmal gucken. Da findet ihr unsere Steady-Seite unter anderem. Da kann man uns unterstützen. Und ansonsten hören wir uns wieder am 3. April. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.